wieder bei eurem Sternentor mit mir. Ich bin Clemens. Ihr kennt vielleicht auch meinen kleinen Serien-Podcast-Erfolge. Und an meiner Seite ist natürlich auch
der Thomas, und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht.
Ja, Thomas, die erste Frage, darf ich die WhatsApp-Nachricht vorlesen? Ich finde das witzig irgendwie.
Die WhatsApp-Nachricht?
Die du mir eben geschickt hast.
Ja. Ach so, ja.
Alles klar, komm, machen wir. Wir gehen rein, und zwar, ich habe mit der Kaffeemaschine die Küche unter Wasser gesetzt, brauche noch 5 Minuten. Ey, ist ja ein guter Start, oder?
Ja, war gestern lange unterwegs und heute Morgen noch nicht so ganz. Also die erste Überschwemmung war mein eigenes Verschulden, die zweite warum auch immer,
ja.
Keine Ahnung.
Naja, aber ich glaube, das kennt jeder auch von den Hörerinnen und Hörern, die eine Kaffeemaschine haben. Es ist immer irgendwas, obwohl das eigentlich nur drücken und rein ist, aber das ist halt auch Technik, ne? Ja, ich fand, wir können ja noch mal kurz drauf eingehen, Thomas, trotz der technischen Schwierigkeiten der Berühmten, mit denen ich zumindest geplagt bin, du ja nicht so, hat's mir und dir bestimmt auch sehr viel Spaß gemacht, ne, das Geburtstags-Special aufzuzeichnen, auch live im Twitch-Chat, war ja einiges los. Also vielen Dank auch an alle, die da mal reingehört, geschaut haben, ne?
Das heißt ja heutzutage Zuhörer.
Die Zuhörer, genau. Das kennen wir alle von Trick am Dienstag, ja. Also das fand ich sehr schön, und beim nächsten Mal in spätestens einem Jahr, vielleicht gibt es ja noch was davor, man weiß es ja jetzt noch nicht von der Planung her, aber wird es bestimmt auch dann besser laufen, hoffentlich, ne?
Stimmt, wir hatten am Anfang ein paar technische
Probleme,
also du.
Leider, genau. Ich glaube, nach den ersten 2 Minuten ist gleich mein Laptop ausgegangen oder so. Das war wirklich ein super Einstieg.
Ja, ne? Ja, das war aber noch vor offiziellen
Beginn. Genau, ja, aber trotzdem, dann eh das hochfährt und eh das wieder angeworfen wird, die Maschine. Ach so, genau. Die heutige Folge, wie heißt sie denn? Auf Englisch, nicht im Original, habe ich jetzt gesagt.
Secrets.
Das ist zu schwierig für die deutschen Zuhörer, geht nicht. Und deshalb heißt es einfach Charets Rückkehr. Und hinzu kommt noch, aus mir unbekannten Gründen, bei O'Neill war es ja auch so, und jetzt wird Charet auch anders geschrieben. Nicht mehr Chauri, sondern Charet. Keine Ahnung, warum. Ja, vielleicht dachte man, das hört sich jetzt besser an, oder man wollte sich vom Film absetzen. Ich bin da nicht drin. Weiß nicht, warum das so gemacht wird.
Vielleicht haben sie einen Consultant gehabt oder so, weil Charé wird ja vermutlich eine Anspielung auf Ra sein.
Ja,
also Charé, Chauri hat natürlich nichts mit dem Wort
Schaurig,
zu tun.
Ne? Ja, Feedback ein bisschen, was haben wir? Dagetproject.de beglückwünschte uns zu unserem Jahr, was wir geschafft haben, und wünschen uns noch viele weitere Jahre. Vielen Dank dafür. Jada Blinks, also Raphael, nagelt uns auch auf Twitter fest. Also er hat das Thema Stargate Musical fest im Blick, würde ich sagen. Vielleicht müssen wir jetzt immer so 2 Sätze pro Folge singen.
Genau, das, falls Leute hier diese Folge hören oder erst in dieser Folge zu uns stoßen, ne, in der letzten Live-Session. Herr Raphael von der dritten Macht hatte vorgeschlagen, man könnte ja auch ein Stargate-Musical machen, und hatte ein paar Ideen. Mir fällt leider nichts ein. Ich hatte noch im Nachgang, was hatte ich denn? Ich hatte im Nachgang auch noch eins.
Ja.
Ach so, genau, aber hier von wegen, this is the age of Apophis.
Ja, so sieht's aus. Mal gucken. Schauen wir mal, ne? Ob da irgendwas von kommt. Dann noch etwas Erfreuliches. Da ist ja gar nicht so viel passiert auf der Apple-Seite. Also jedenfalls bei Apple Podcast gab es 2 anonyme Sternvergaben. Also danke an euch. 1x5 und 1x4. Leider ohne Text, aber da könnt ihr auch gerne noch aktiver sein und einfach so 1-2 Sätze schreiben. Das freut uns sehr, ne? Und kommt ja auch dem Podcast dann zugute, denke ich mal. News, weiß ich nicht, hatte ich jetzt nichts Neues, wobei es gibt diese, ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt, 365 Days Stargate, glaube ich, weil da jetzt 24 Jahre Ausstrahlungsjubiläum vor kurzem war. Da wird jetzt viel getwittert in die Stargate-Richtung, dass da bitte mal mehr kommen sollte. Also wie von Stargate so 2.0, würde ich mal sagen, so in der Richtung geht es. Da ist ein bisschen vermehrt mit Twitter-Aufkommen zu rechnen, aber sonst hatte ich jetzt noch nichts Neues mitbekommen. Ja, weiß ich nicht, Thomas, ob du irgendwas noch gelesen hast, kann ja auch sein.
Nicht wirklich. Unsere letzte Aufnahme ist ja jetzt auch nicht so lange her gewesen.
Genau. Ja, ich denke, wir können dann auch reinstarten.
Nein, ich habe noch eine Neuigkeit, das ist mir gerade aufgefallen. Du rauscht weniger, also du brummst weniger.
Echt? Okay. Ja, also ich habe jetzt auch mal das Netzteilkabel, wie auch immer man es nennt, vom Laptop abgemacht, weil, also ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich das dran habe, dass er dann ein bisschen lauter ist, und jetzt habe ich es mal abgemacht, weil der Akku ist ja jetzt voll aufgeladen, das sollte vielleicht knapp halten.
Ah, ja, okay, das kann natürlich, ne, sein, ne? Dann überträgt sich die, die Vibration auf das Kabel, ja, und wenn du das noch irgendwie am Schreibtisch lang hast, vibriert, genau, das natürlich über den Schreibtisch.
Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, ja, also, aber das freut mich, dass es dann besser ist mit der Stimme. Ja, die heutige Folge hat uns geschrieben Terry Curtis Fox, und ja, kennen wir auch schon von Prisoners, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wer ist denn in der Regie, Thomas?
In der Regie diesmal Duane Clark, das ist auch das einzige Mal, dass er da was gemacht hat. Er hat ein bisschen CSI gemacht und ein bisschen in der neuen MacGyver-Serie als Director war er auch tätig, aber ansonsten sagte mir jetzt überhaupt nichts.
Mir auch nicht, also was ich noch gelesen hatte, vielleicht was einige kennen, okay, zweimal Highlander, klar, und siebenmal Practice die Anwälte ist vielleicht auch einigen ein Begriff. CSI hast du erwähnt, ne? Da hat er irgendwie da gibt's ja tausend verschiedene Varianten von.
Genau, er hat, glaube ich, in dreien. CSI normal, ja. CSI New York und was gibt's da noch? In Miami irgend oder sowas. Ja. Aber.
Und in 13, also das gibt es ja auch als Videospiel. Da hat er auch mehrere Folgen gemacht. Gibt's wohl eine Serie zu, das wusste ich gar nicht. Ja, Hawaii 5-0 auch ein paar Folgen irgendwie. Ja. Aber sonst hast du recht, fiel mir jetzt auch nichts weiter auf, so filmmäßig, eher so Serien, würde ich sagen. Ja.
6.10. Doch, 6.10.99 in Deutschland.
Genau, und dann ja 21.08.98 auf Showtime in den US und A. Zuletzt, ihr habt es bestimmt gehört, hatten wir keine Quotenangabe. Jetzt ja, sieht es wieder anders aus. Heute 1,7 Millionen Zuschauer, 13.8% Sendeanteil war das damals. Wir springen in den Besprechungsraum. Also da sehen wir auf dem Video, also der Monitor zeigt ein Video, ne, das Innere von dem abidonischen Torraum, und ja, da sehen wir auf einmal den Kasuf da, wie er da in die Linse reinlugt, so ganz, und tippt da irgendwie mit dem Finger auch drauf, also will da gucken, ob das funktioniert, und ja, Daniel steht dann auch neben dem Monitor, Unil Carter sind auch dabei, Hammond und Teal'c natürlich auch, ja, und
interessant, dass das Map da noch steht,
weil
es müssen ja zwei, ja, da stehen, sie haben das alte ja, genau, zurückgelassen, ja,
hatte ich mir,
das heißt, sie haben kein neues geschickt, aber dass das ein Jahr lang noch wirklich Power, ja, hat, das schon.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das wieder mitgenommen haben, oder ob das da noch steht, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Nee, sie sind ja geflohen, ja, ja, also die benehmen ihre Dinge ja nie mit, das haben wir noch nie gesehen.
Stimmt, ja, das hatten wir ja auch irgendwo.
Hätten, ne, da jetzt zwei stehen, ja, müssen, also auf dem Weg scheint eine Mörder-Nuklear-Batterie zu sein, die da drin
ist. Solarpanels, das ist so ein Wüstenplanet.
Ja, aber blöd ist, dass das Ding drinnen steht.
Mit Kabelverlängerung und dann externe
Strom. Genau.
So. Nee, du hast recht. Aber
haben den Kasuf, ja, eine USB-Powerbank dagelassen.
Aber das wird auch ein super Ding für so einen Sketch, oder? Wenn die dann immer einen bestimmten Planeten sehr oft sind und dann hast du dann einfach so irgendwann so 20 Maps in so einer Reihe, so ein Fuhrpark. Daniel stellt fest, ja, das kam hier wohl vor ein paar Augenblicken rein, dieses Video, und Kasuf hat das Stargate wohl freigelegt und wartet auf ihn, setzen sich da an den Tisch. Carter meint, es ist doch wohl hier noch es ist wohl genau ein Jahr her, nachdem ja Daniel und die anderen da fort sind, und dann wurde ja gesagt, irgendwie melde dich dann, und wenn wir uns nicht zurückmelden, wird's das alles nochmal begraben, das Stargate, wie auch immer. Daniel sagt, er muss jetzt auch sein Wort halten. Und Neil stellt fest, ja, du hast doch damals gesagt, du würdest dann nach einem Jahr irgendwie Charé dann wieder zurückbringen. Daniel weiß das natürlich, ne, aber er würde jetzt irgendwie sagen, ja, er habe nicht aufgegeben, aber hat halt noch nicht geklappt. Ja, was Neil auch nochmal mitteilt, ja, dass sie jetzt ein Goa'uld ist, das, ne, das wäre vielleicht auch erwähnenswert. Daniel bejaht das. Also, Kasuf gehört zur Familie, stellt Daniel fest. Er ist es ihm schuldig, da mal rein Tisch zu machen und mal alles so an Neuigkeiten, wobei ein Jahr ist vergangen, so neu ist das alles nicht, offen zu legen. Hammond hat wohl auch nichts dagegen, ne, dass sie da nach Abydos mal wieder zurückkehren. Und ja, aber es ist wohl so, dass nicht SG-1 komplett dahin gehen könne, denn O'Neill und Carter werden in Washington erwartet, ne, und da ist wohl auch der Präsident da, und das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn man da die Termine ändern müsste. Der hat ja auch nicht dauernd Zeit. Sie werden eben, sagt Daniel nochmal, hier das Tor begraben, wenn ich da jetzt nicht zurückkehre. Und das, ja, hat er wohl denen gesagt, ne? Und er sagt nochmal hier, das ist eine super Gesellschaft, der Teal'c, und ja, wird schon alles klappen. Also ich finde, es klingt so von Daniel aus, als würde er nochmal Hammond überzeugen wollen, dass er jetzt dahin geht. Aber er hat doch schon zugestimmt, ne? Also Tiak bedankt sich bei Daniel und der lächelt hier bitte. Die Abidonier seien ein friedliches Volk, hat ihm Daniel versichert, sagt der Tiak noch. Und O'Neill springt auch da herbei. Hier, großartiges Volk, ne? Machen Sie Witze hier zu Carter. Was hältst du denn davon, wenn wir beiden hier zu dieser Medaillenverleihung, die da wohl in Washington ist, gehen? Ja, Hammett lächelt. Ja, ihr könnt dann gehen, wenn ihr so weit seid. Szenenwechsel.
Wobei das an der Stelle eigentlich falsch ist, was Hammond da sagt, ne? You may leave when ready, weil, ne? Und O'Neill schlägt ja vor, von wegen, hey, wir könnten ja mit denen gehen, und O'Neill sagt, ja, okay, dann, los. Aber sie gehen nicht zu viert.
Ja.
Aber das sehen wir jetzt erst. Also, das ist eigentlich ein Fehler.
Ja. Komische Formulierung, ja.
Ja, wir sind im Gate Room, ich wollte schon das Wurmloch. Das Stargate dreht sich, das Wurmloch wird etabliert und ja, Daniel und Tiak haben hier abidonische Roben an und ja, werden begleitet von Carter und O'Neill. Und O'Neill sagt dann nochmal, ne, hier haben wir dann den Bruch, von wegen, sie gehen nicht mit. Also es steht zwar vier, aber ne, O'Neill sagt dann, hey, wir holen euch dann ein paar Tage.
Bist du dir sicher, dass Tiak auch so ein abidonisches Gewand trägt? Weil ich glaube, Tiak hatte einfach den normalen grünen Anzug an. Jedenfalls später hat er den an. Kann auch sein, dass er so durchs Tor...
Ja, die haben die drunter. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber warum sollte Daniel sich verkleiden, wenn Tiak...
Weil auf Abydos selber hat Tiak... Zuerst natürlich diese normal grüne Stargate-Uniform an, deshalb vielleicht...
Okay, ja. Dann hat er wohl jetzt auch eine an. Warum sich Daniel dann verkleidet? Keine Ahnung.
Ja.
Wissen wir nicht. Ja, wie auch immer. Daniel sagt dann, hey, sagt halt zum Präsidenten für mich und man stimmt ihm zu. Tiak und Daniel hüpfen dann durch Stargate. Wir sehen diesen üblichen Wormhole-Shot und landen dann, sehen die abidonische Pyramide von draußen. Im Stargate-Raum kommen wir dort an. Kasuf wartet, ne, Melb und Tiak und Daniel kommen da durch. Und interessant, ist dir was an diesem Shot aufgefallen?
Ich glaube nicht, ne?
Also man sieht ja den Raum. Also,
oder der wirkt jetzt kleiner, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, nee, das meine ich nicht. Ich gehe davon, sie wollten das Gate doch eigentlich verbuddeln.
Ja, wenn er sich also nicht irgendwie nach einem Jahr meldet oder so, ne, aber das...
Ja, ja, aber das sieht jetzt nicht so aus, als hätten die da irgendwie große Erdbewegungen gemacht, ne, also das sind keine Sandhügel drumherum oder hast du nicht gesehen, Steine oder was auch immer, ne,
es sieht halt aus... Du hast recht, es sieht nicht so aus, als ob da jemand gearbeitet hätte und das freiräumen musste, also dass da noch Brocken oder irgendwas liegt, ja, stimmt.
Wobei, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert mit diesem, mit dem Stargate-Blockieren, ob es nicht vielleicht auch einfach reicht, da einen großen Stein reinzupacken oder sowas, ne, dass das...
Ja.
Weil... Ob du es jetzt hinlegst und mit Erde voll matscht, ne, und das irgendwie den Event Horizon irgendwie blockiert, dass sich das nicht formen kann, nun reicht vielleicht doch ein großer Brocken, den könnten sie ja natürlich einfach so. Oder das Melb haben sie da reingeschoben oder was auch immer, keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätten sie es verbuddelt und ausgebuddelt.
Ja,
Kasuf sieht ein bisschen erschrocken aus, weil halt nicht nur Daniel kommt, sondern auch Tiak, ne? Und Tiak hat ja noch das tolle Symbol auf der Stirn und Daniel sagt auch, ja, hier, keine Bange, das ist Tiak und ist auch geil. Na, als ob das alles erklärt. Ne? Hier, hab keine Angst, das ist
Tiak. Okay, wer ist das? Ja.
Na, also, ja, okay, wenn das Tiak ist, dann ist ja alles in Ordnung.
Der Name klingt doch vertrauenserweckend.
Ja, mindestens mal. Ne? Ja, man begrüßt sich. Man begrüßt, Bratak wollte ich schon sagen, Kasuf und Tiak begrüßen sich, Tiak... Und er sagt dann auch, er fühlte sich geehrt. Und Daniel kniet dann nach ein bisschen Begrüßung suppi-fluppi vor Kasuf nieder und sagt dann, ja, ich muss um Verzeihung bitten. Ich bin ohne deine Tochter wieder zurückgekommen und Kasuf bestätigt das auch. Ja, Daniel sagt, meine Suche wird wohl noch länger dauern.
Was hier, also das fiel mir im Deutschen ja auf, das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, weil wir haben ja leider kein deutsches Transkript. Wird ja viele Jahre dauern, sagt er wohl im Original, ne, und im Deutschen sagen die, ja, das wird noch 4 Monde andauern. Da bin ich irgendwie gestolpert.
Viele, ist vielleicht genuschelt.
Kann auch sein, ja, weil ich dachte so Monde. 4 Monde, das klingt so irgendwie ein paar Wochen oder merkwürdig, ja.
Kasuf geht da aber nicht drauf ein, sondern sagt einfach, hier, kommt mit und dreht sich um und Daniel und Tia gucken sich an, folgen ihm dann aber. Und dann sehen wir die Abydos Village und wie immer, ne, hier so ein bisschen paar Ziegen, paar Hühnchen. Und dann kommen sie an ein Zelt und man sieht im Vordergrund, also man sieht aus dem Hintergrund des Zeltes, sieht man den Eingang und die drei kommen rein und im Vordergrund sieht man eine Dame sitzen, die man kennt. Das ist nämlich Shari. Und Daniel schaut sich dann um, ruft dann auch aus, Shari. Sie steht auf und Tiak zieht erstmal seine Zetgun, weil sie ist ja eigentlich eine Gua'uld. Daniel schaut sie an und sieht auch, dass sie schwanger ist, also sie hat jetzt nicht den dicksten aller Bäuche, also egal, man kann das auf jeden Fall sehen, aber auch geil, Daniel ruft hier dieses Charé, weißt du, das klingt so Charé, Also total begeistert, also im Englischen jedenfalls. Ja. Das klingt total begeistert. Also wow. Hat man seine Frau ein Jahr nicht gesehen, hat sie vermisst und dann so, ui.
Ja, vielleicht, wenn er jetzt so alleine mit Tierk unterwegs ist, hat er sich ein bisschen dieses Art so zu reden. Er muss es dann wieder mit Körpersprache wettmachen vielleicht, ja.
Ja, und damit endet auch der Eingangsteaser. Opening Credits, wir sehen die Dünen von Abydos und sind wieder in seinem Zelt.
Dort steht Charé nun auf und ja, guckt da hier auf die Set. Kasuf springt erstmal da in die Schusslinie. Hier, nein, nimm dafür mein Leben. Daniel legt so...
Ja, im Tausch, ja, im Tausch, also genau. Wegen, nimm lieber mein Leben.
Daniel legt so die Hand auf Tiags Arm, hier, niemand tötet hier jemanden und Tiag nochmal, ja, Charé ist nicht deine Tochter und ja, wir sind in Gefahr, Kasuf, wie lange ist sie denn schon hier, sagt Daniel und ja, mehr als eine Saison, sagt Kasuf. Ja, warum sind wir denn in Gefahr, ne? Und Charé, ja, Ehemann, Daniel nochmal, ich bin der Ehemann von Charé und wer bist du, ne, hier... Charé, ja, mein Daniel, bitte. Und hier, ja, komm nicht näher. Kasuf legt dann...
Vor allen Dingen eine Doofe, ne? Wer bist denn du? Sie wissen, ja, kam das nicht raus? Also es wird ja, sie stellt sich ja nachher nochmal vor, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob damals rausgekommen ist, welcher Guault
Charé. Das weiß ich auch allerdings nicht. Ich denke eher, es wurde nicht explizit erwähnt, aber kann auch sein, dass es so ein Nebensatz mal war und untergegangen ist, weil in der Folge schon zu viel passierte. Ist ja manchmal so. Nicht oft, aber...
Ich weiß es echt nicht, aber so kommt ja gleich.
Kommen wir ja später zu, ja. Kasuf legt jedenfalls den Arm um seine Tochter hier. Guter Sohn, hier, sehen deine Augen nicht, ne? Hast hier Tomaten auf den Augen. Und Daniel...
Ja, Daniel hat seine Brille, komme ich wieder
nicht auf, ne? Das, nicht poliert. Das passiert ja schon mal. Und Daniel nochmal, ja, Charé wurde doch von Guault entführt, ne? Ein Dämon lebe nun in ihr und großer Macht und Bosheit geht damit dann einher. Kasuf dreht sich geschockt zu ihr um, so, hä? Die Charé verneigt sich etwas beschämt vor ihrem Vater und ja, spricht die Wahrheit, sagt sie. Aber du bist doch hier, du hast doch gesagt, du bist zu mir zurückgekehrt, sagt Kasuf. Komischer Satzbau, naja. Ja, das hat sie wohl, sagt Charé und Daniel, ja, hört jetzt mal auf damit hier. Einfach mal, lass das jetzt mal, du kannst mich nicht täuschen, ich weiß, was du bist, ne? Ich hab das gesehen. Und Charé, glaube mir, die hat noch gar nicht viel gesagt, ne? Was glauben? Daniel, nee, keine Lust nach dem Motto. Und jetzt sagt die Charé erst, was sie da ja loswerden wollte. Der Dämon schläft wohl in ihr, weil sie, ta-ta-ta-ta, schwanger ist. Und Daniel spricht aber erstmal nicht weiter und die Charé weiter, ja.
Ja, aber also müssen wir an der Stelle nicht auch den Fun-Fact einbringen?
Die Trivia-Fun-Fact. Ja, genau, ja. Das ist auch, ja, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, auf jeden Fall die Lebensgefährtin von Michael Shanks, die Schauspielerin, und ja, die war auch zu dem Zeitpunkt, ne, schwanger.
Wirklich schwanger.
Und die Tochter heißt, ich hatte es mir notiert, komme ich nachher zu, ich weiß den Namen gerade nicht, ich glaube Tatjana, wenn es falsch ist, nochmal Korrektur nachher, passt eigentlich an der Stelle. Genau, jetzt kommt es nämlich raus, was wir vorhin angeteased hatten, ne? Die Guault-Tier, der hier meine Seele gestohlen hat, heißt wohl Amunet und das Kind schläft jetzt, weil der Guault schläft jetzt, weil sie eben das Kind erwartet, so rum.
Das ist, man merkt aber, dass das... kein neuer Guault ist, ne, sondern ein alter. Sie haben ihn ja damals schon verpflanzt. Das ist ja nicht von Hathor geboren oder ähnliches. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja auch der Name.
Ja.
Ne, weil es ist Amunet. Amunet. Also Amun ist der Sonnengott und Ra ist der Sonnengott. Also das ist schon sehr lustig eigentlich. Kann ja eigentlich, ne, als erster oder kann das ja eigentlich auch nur eine Tochter von ihm sein.
Ja. Tiag ist so schockiert, setzt ja einen Blick auf, so, und Daniel, warum? Und Charé, ja, wenn sie erwacht hier, wird das Kind totgeboren werden. Der Guault in ihr, wenn der da erwacht. Und Tiag meint, ja, das habe ich doch hier noch nie erlebt, dass da ein Guault ein menschliches Kind zeugt. Daniel so, was? Hier ist Abruf ist der Vater. Und die Charé schluchzend, ja. Eigentlich wäre das die perfekte Musical-Folge, merke ich gerade, oder? Von der Dramatik, vom Emotionen her. Ja. Tiag meint da, ja, dann ist doch Apophis auch hier, ne? Charé widerspricht ihn, aber nee, der hat mich hier wohl nur versteckt, will seinen Feinden irgendwie nicht die wahre Bestimmung des Kindes verraten. Daniel fragt nach, hey, was denn für eine wahre Bestimmung, ne? Und ja, sie schluchzt weiter und ja, was will denn jetzt Apophis mit dem Menschenkind, fragt Daniel jetzt nochmal nach hier. Und Charé, ja, er wünsche sich irgendwie, dass das Kind eines Tages sein neuer Wirt da wird, ne? Gab's ja diesen dummen Spruch, wer nichts wird.
Ja, ja.
Und Daniel dann ein bisschen verblüfft zu Tirk, so, hä, ist das wahr? Wieso zu Tirk, er verblüfft guckt, wo soll der jetzt diese Infos herhaben? Ne? Er ist ja auch die ganze Zeit auf der Erde.
Nein, aber Tirk war der Erste von Apophis, natürlich wüsste so, der, ja, ob Guault sowas schon mal
tut. Wobei, der weiß ja auch nicht, wie ein Raumschiff fliegt, also da gebe ich jetzt nicht mehr viel drauf. Und Tirk sieht dann Daniel nochmal an und der wiederum seine Frau, also das könnte auch ein Sketch sein, habe ich das Gefühl. Wenn man es so nachliest, ne, in der Szene wirkt es organischer, als wenn man das Skript so liest. Ja. Und ja, die schluchzt da weiter, sieht ihren hilflos ihren Vater.
Aber ich muss noch kurz noch mal was dazu sagen. Interessant, dass Danny überhaupt fragt, wer ist denn der Vater? Also, wer soll es denn sein? Ne, also entweder glaubt er, dass die Goult-Dame sich von jedem besteigen lässt. Da wären wir wieder bei Carters erotischen Weltraumabenteuern. Ja. Ansonsten wäre die Alternative nur er, genau. Aber... Es handelt sich immer noch um Menschen und er sucht schon ein Jahr nach Sharia. Ja, also das wäre aber die längste Schwangerschaft ever.
Das, ja, also mehr, eigentlich gibt es nur die zwei Möglichkeiten, ja. Wobei die eine ja fast wegfällt, ja.
Samenraub, eingefroren und später dann einfach verwendet.
Die Wissenschaftler da gut. Daniel dann strenge, ja, ist das wahr? Und Sharia bejaht das und ja, Daniel kann sie nicht mehr anstarren oder so. Nach einigen Augenblicken dreht er sich so um, ne, und bewegt seine Arme da zur Demonstration irgendwie so der Empörung, verlässt das Zelt empört, während ja, Tirk da zusieht und Sharia dann sich an ihren Vater wendet, um da Trost zu finden. Also Daniel fällt hier wirklich aus allen Wolken und wir haben eine neue Szene.
Aber auch interessant, dass das überhaupt irgendwie, dass, ne, dass Amunetta irgendwie schlafen gehen sollte. Mhm. Also, man weiß es nicht. Klingt irgendwie merkwürdig, weil was hat der Guault jetzt mit der Entwicklung des Kindes zu tun? Ne? Der beeinflusst ja eigentlich das Denken des Wirtes, aber...
Ich weiß nicht, vielleicht...
Vielleicht sind die Eingriffe im Gehirn zu groß, dass da gewisse Funktionen nicht mehr... Naja, egal. Wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück auf die Erde. Wir sehen das Capitol Building in Washington D.C. Dann sind wir angeblich wieder in Washington D.C. Vor einem Government Building steht hier jedenfalls. Mhm. Dem ist aber nicht so. Sie kommen nämlich die Treppen herunter und daneben steht eine Statue mit so einem Vogel. Und das ist der Bird of Spring. Der steht in UBC Robson Square in Vancouver. Ja, also die Washington haben sie jetzt einfach mal ausgelagert. Keine Ahnung, warum das so. Vancouver hat sich da irgendwie angeboten. Genau. Neu-Washington oder so, ich weiß es nicht. Ja, man unterhält sich ein bisschen und O'Neill erzählt dann auch, ja, hier, er könnte sich in der Galaxie, könnte navigieren, aber in Washington, und Carter sagt, ja, hier, stop. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Im Englischen sagt sie, don't worry, sir, these are my old stomping grounds.
Ja, ich weiß auch nicht irgendwie, was er da sagt.
Na, also ist ihr, sie will damit sagen, ist ihr alter Home-Turf, ja, ne? Carter war da früher halt. Er erklärt es auch noch und sagt dann auch, ne, 2 Jahre im Pentagon und versucht das Stargate. Oh, hier ist ein bisschen Hintergrund, ne? Dass sie das versucht hat, das Stargate-Programm ins Leben zu rufen, ne? Das ist auch, glaube ich, im Vorfeld jetzt auch nicht so wirklich vorgekommen.
Das, okay, passt zwar in die Trivia, aber ich kann es hier schon mal erwähnen. Ich hatte gelesen, ich habe es jetzt nicht alles die Zeitstränge überprüft, aber mehrere Quellen gab es. Dass halt die Frage aufgeworfen wird mit diesen 2 Jahren, das kann rein von den Zeitlinien nicht passieren. Also das ist eine Ungereimtheit einfach an der Stelle, ja. Aber mehr auch nicht, ist jetzt nicht weiter schlimm, finde ich, ja.
Ja, warum? Wissen wir im Vorfeld, wie lange sie da überlegt haben, dass da geht?
Genau, und das passt wohl mit der Zeit nicht zusammen irgendwie.
Merkwürdig, aber okay. Wir wechseln wieder zurück, wechseln wir nicht. Wir sind an einer Rezeption in einem Hotel vermutlich, ne? Das ist so eine Loungebar, man hört ein Piano im Hintergrund, überall laufen Air Force Personal rum. Ja, sie gehen eine Treppe hinunter, dann wohl in den Partyraum. Da, ja, Carter sieht dann auch generell General Hammond, der durch die Menge und dann sagt, ja, Hammond wäre wohl total der Player, ne? Weiß genau, was er tun muss. Und ja, er erkundigt sich, ob Carter Punch will. Auch geil, weil im Englischen das heißt wirklich Punch.
Okay.
Nein, es wird anders betont. Es heißt wirklich Punch. Also es wird zwar geschrieben wie Punch, also schlagen, ne, aber es wird betont wie Punch. Wie bei uns halt. Das ist ja auch. Ich finde sowas immer lustig, wenn die Amerikaner Worte von uns Deutschen übernommen haben. Das ist halt sehr, sehr geil. Ja, sie sagt, jo, danke, und bleibt dann stehen, schaut zu Hammond rüber und er winkt. Und dann kommt Carter näher und der andere General, mit dem ich hiermit unterhalten hatte, dreht sich um und Carter stellt fest, das ist ihr Vater. Sie sagt nämlich auch Dad. Gespielt von, das kann doch nicht richtig sein. Heißt der wirklich so?
Ich habe
nur wild Copy-Paste gemacht. Er heißt tatsächlich so.
Ja.
Carmen Argesiano, weil Carmen ist für mich halt ein Frauenname. Ja. Und ich dachte so, habe ich jetzt was Falsches kopiert? Er hat gespielt in der Pate 2, einmal in Columbo, einmal in Quincy, einmal in A-Team, zweimal in Morlock, habe ich mir aufgeschrieben, Matlock. Einmal in Knight Rider 2000, in Melrose Place, das war halt serienmäßig, das war bis jetzt am meisten gemacht hat, hat er den Dr. Stanley Lewis gespielt, einmal Profiler, einmal Jack, er hat in Password Swordfish mitgespielt, er hat einmal in 24, in, also 24 mitgespielt, er hat, wir hatten vorhin schon mal CSI, ja. Hier auch wieder CSI New York, er hat da einen Inspektor Stanton Garrett gespielt und viel mehr, also die Liste ist jetzt nicht unendlich lang, also wir hatten schon Schauspieler mit mehr, ja. Aber der Rest sagte mir so gar nichts. Nee.
Also ich kenne wirklich auch so vom Gesicht her, ist für mich immer Stargate. Ja.
Ja. Ja, Szenenwechsel, ne? Ja.
Wir springen zurück in das Zelt auf Abydos. Kasuf tröstet immer noch seine Tochter oder versucht das jedenfalls zu tun. Und ja, sie sagt aber hier, Daniel liebt dich nicht mehr. Und Tirk, ja, du irrst dich. Kasuf und Charé sehen dann zu Tirk, ne? Und der steht da an der Tür vom Zelt. Ja, sagt nochmal, ja, Jackson, also Daniel, sorgt sich doch um dich und Kasuf, dann ist etwas beunruhigt, ja, aber er verhält sich nicht, wie ein Ehemann es tun sollte, ne. Charé fällt aber jetzt auf, ja, irgendwie, Tialk, da klingelt was im Gehirn oder wo auch immer und hat sie wohl schon mal das Gesicht gesehen. Ja, Tialk erzählt nochmal für die neuen Zuschauer, ja, hier, erster Jafar von Apophis. Warum nicht erster Primus gesagt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Gibt's anscheinend mehrere Bezeichnungen. Ich kenn's immer nur als halt Primus, aber naja. Ja, ich war dabei, als die Geult in deinen Körper eindrangen und ja, würde nochmal hier um Vergebung bitten. Ja, aber Charé fragt dann nochmal nach, nee, da ist doch irgendwie mehr, ne? Studiert ihn etwas mit den ihren Blicken hier. Du bist doch hier, ne? Du bist doch der Verräter, hab ich doch schon mal von gehört. Und dann Tiag, ja, das ist richtig. Und Kasuf ist erstaunt, weißt du sowas, ne? Und Charé habe da wohl Bilder im Kopf, ja. Mein Geist ist voller Bilder, ja. Apophis verflucht wohl auch Tialk immer mal so und daher ist es wohl ihr geläufig auch, ne? Er habe wohl, das wird jetzt getroppt, aber ja, konnte man vielleicht auch erahnen, Apophis hat keinen Platz mehr unter den Systemlords, also, ja gut. Hat jetzt auch nicht mehr viele Soldaten und wie war das, Thomas, ne? Irgendwer zählt dann immer die Raumschiffe. Der hat gar keine mehr, so.
Ja, ist ein großes Brettspiel.
Genau. Und Tirk meint, ja, das sind doch bestimmt hier, ne, die Erinnerungen des Go'uld, der jetzt in dir gerade schläft und ja, Charé bejaht das. Man sieht die Düne nochmal und ja, springt wieder in das Zelt. Es ist wohl etwas Zeit vergangen, denn Tirk verlässt nun das Zelt und geht zu Daniel hinüber, der da außerhalb ist und ja, der sitzt da rum. Etwas unglücklich scheint er zu sein, denkt da wohl nach. Ja, und Tialk meint, ja, das ist doch schwierig hier, ne? Daniel, wir müssen hier sofort mit Charé durch das Stargate zurückkehren. Daniel so, wieso das denn jetzt, ne? Und Tialk sagt nochmal, ja, der Go'uld, ne, solange der in ihr schläft, teile er eben Charés Erinnerungen. Und Daniel steht auf dem Schlauch oder will es nicht verstehen oder kann es nicht einordnen. Jedenfalls meint er so, also, ja, was jetzt? Und Tialk nochmal hier, strategisch wär's der krasse Nutzen, ne? Man könnte jetzt hier Zugang zum genetischen Gedächtnis der Go'uld haben und ja, das sei wohl vielleicht auch nur für einige Tage, ne? Aber wäre ja ein Vorteil. Ja, und Daniel empört, ne? Hier, was? Dreht sich zu Tialk um, hat schon gerötete Augen und ja, Zugang, Wissen, ja, weiß überhaupt, um wen es sich hier handelt und Tialk weiß das, sie würde wohl auch bald gebären und Daniel aber weiter, ja, du weißt doch hier, sie hat doch schon genug durchgemacht, es muss das jetzt hier sein. Willst du sie etwa Mayburn zu Studienzwecken überlassen? Und aber Tialk wiederholt nochmal sein Anliegen. Das Wissen, was sie besitzt, könnte eines Tages eure Welt auch retten. Daniel fährt aber weiter empört fort, ja, ist mir doch egal hier, ne? Das können wir ihr nicht auch noch zumuten, wendet sich auch von Tialk ab, entschuldigt sich dann aber bei ihm. Jetzt ist Tialk etwas gereizter, also es geht immer hin und her hier. Du tust mir selbst mehr leid als Charé, ne, wie es scheint. Also in ein paar Tagen wird sie gebären, sagt er nochmal. Also die Zuschauer hier haben wohl alle ein komisches Gedächtnis, da müssen wir jetzt alles wiederholen. Der Go'uld in ihr wird dann wieder erwachen und Apophis wird sich das Kind nehmen, dann Abydos für immer verlassen. ja, erstmal müsste da auch auftauchen, um es eben das verlassen zu können, ja. Das ist das Schicksal, ne, dass du hier für Charé wählst oder wie, stellt so die Frage, ne, was ist denn jetzt besser? Und Daniel denkt ein bisschen dann über T-Rex Worte nach. Ja, es ist ein Moment lang Stille. Er würde jetzt doch gern einen Moment mit seiner Frau alleine verbringen und stampft ein bisschen zurück ins Zelt und fährt mit seiner Hand über Charés Augen. Ja, Szenenwechsel.
Ja, an dieser Szene ist, also generell an diesem Unterhaltung da im Zelt, sind ein paar Sachen merkwürdig. Zum einen, dass sie jetzt irgendwie die Erinnerung des Geholt hätte. Also bei Carter kann man sich das vorstellen. Ne? Die Tok'ra teilen sich ja ihr Wissen mit den Hosts.
Da wurde das explizit erwähnt, ja.
Genau, warum sollte das hier beim Geholt auch so sein? Sie schläft. Ja. Also von wegen normalerweise, der Geholt muss ja gar kein Wissen abgeben, der muss kein Wissen teilen. Das ist ja bei den Tok'ra mehr so ein Dialog oder so, ne? Bei den Goa'uld ist es einfach, die unterdrücken das menschliche Bewusstsein. Die Erinnerung bleibt ja beim Goa'uld selber. Also Charé dürfte keinerlei Erinnerung. Sie hat natürlich Erinnerungen daran, vielleicht, was sie so, was Charé in der Zeit, was Charé sage ich schon, was Amunet in der Zeit, wo sie besessen
gemacht
war,
hat.
Gemacht hat.
Das hatten wir ja auch schon auf Cimmeria, ne? Das, ja, ich weiß den Namen gerade nicht von dem.
Das ist aber völliger Mumpitz ja eigentlich, ne? Also das ist irgendwie immer wieder merkwürdig.
Das ist nicht sehr stringent, ja.
Und was hier auch interessant ist, ne, Daniel sich total aufregt, ich, ne, I don't care, I will not put her through that. Also total aufgeregt. Also ja, hier, was hat er denn, was glaubt er denn, was die mit der anfangen?
Ja. Ich weiß, er sieht da nicht so die Alternativen in dem Moment, ja.
Nein, das meine ich nicht, aber von wegen, was erwartet er? Ne, dass sie foltern, oder? Das ist ja Quatsch. Sie wollen ja jetzt in dem Zustand, wo sie ist, den sie ist, also als menschliche Frau, mit dem Wissen eines Goa'ulds, wollen sie ja die Informationen haben. Ja, was glauben sie, was sie tun? Sie foltern? Also, ne, man könnte sie einfach befragen. Ja. Wo ist denn jetzt das Problem? Das ist jetzt keine Tortur oder so. Okay, vielleicht macht T'Jak dumme Witze dabei.
Das würde nicht ausbleiben. Wobei, Thomas, das war doch jetzt in der letzten Folge auch die, in Anführungszeichen, Foltermethode. Wir befragen Ria-Klang. Oh mein Gott. Oh.
Also, wir wechseln zurück nach Washington D.C. Wir sind wieder an der Rezeption. Und Carter und ihr Vater umarmen sich. Und Hammett erklärt dann auch, er hätte Jake, also der Vater heißt wohl Jake mit Vornamen, Jake Carter, hätte er ihn selber eingeladen, ne? Er hätte gehofft, dass sie diese Überraschung mag. Carter ist ein bisschen, ja, das ist ganz schön, so, danke. ihr Vater sagt dann, ja, dass George, also Hammond und er wohl in der Air Force gedient hätten, ne, früher. Und ich mir dann auch denke, hallo, das musst du deiner Tochter doch nicht erklären. Aber das ist vermutlich wieder das Typische, man muss den Zuschauer.
Die neuen Leute, die reinschalten, ne?
Aber wobei das, ne, sie wird das ja wohl wissen.
Und es wäre jetzt auch nicht so relevant, finde ich, jetzt ist, gerade in der Folge.
Geht ein bisschen weiter und Carter ist sehr, sehr zurückhaltend und Jacob erzählt dann, er hätte doch über den Cold War geredet und George hat mir erzählt, dass du hier wegen der Air Medal wärst. Ja, an der Stelle merkt man aber nochmal ganz explizit, dass das wohl kein gutes Verhältnis zwischen Carter und ihrem Vater ist, weil ansonsten hätte sie ihn ja selber zur Verleihung eingeladen. Ja. Ne? Also da hätte nicht der Hammond petzen müssen.
Wirkt sehr sachlich, die Beziehung, ja.
Ja. Und dann erkundigt er sich doch noch spitzfindig so von wegen hier die Air Medal für deine Arbeit in, was war das doch gleich?
Das war sehr gut.
Geil. Und Carter sagt dann Analysis of Deep Space Radar Telemetry. Ja,
spannendes Thema, ne?
Ja. Hier ist übrigens in der Szene auch ein Fehler. Ja. Die Air Medal wird nämlich gar nicht an normales Air Force Personal ausgegeben und auch nicht vom Präsidenten, sondern das bekommen Flieger.
Ach so, ja. Stimmt.
Also wirklich Leute, die fliegen. Also
Piloten einfach, ja.
Piloten, die bekommen sowas und das bekommen die halt nicht vom Präsidenten. Das ist keine Auszeichnung, die du vom Präsidenten bekommst.
Also die ist noch nicht so hoch wahrscheinlich, sondern.
Ja. Und egal. Wir sind wieder bei der tollen Cover-Story und Jacob sagt dann, right. Na, also ja. Also er scheint das nicht so wirklich zu glauben. Und ja, und hier kommt dann aber auf jeden Fall hin und er fragt dann irgendwie noch so von wegen, ne, also er fragt dann Sam, ne, und reicht ihr dann den Drink, sie nimmt den und sie sagt dann allen Ernstes, Thank you, sir. An dieser Stelle, also im Englischen ist es ja sowieso immer, ne, du und sie, es ist ja immer you. Man weiß es nicht immer, das ist ja auch bei der deutschen Übersetzung immer ein Problem. Aber in diesem Fall ist ganz eindeutig, O'Neill duzt sie und sie sagt, thank you, sir, und sieht's ihn.
Ja.
Also das ist auch wenig stringent. Ja, Jacob wird vorgestellt und O'Neill dann Carter S. in, ja, das ist mein Vater, bestätigt Carter dann selber. Und O'Neill macht dann das tolle Kompliment an Jacob und sagt dann, I've heard nothing about you, sir. Es ist so
gut. Sehr gut.
Es ist so gut. Und Carter würde am liebsten im Erdboden versinken.
Also da sieht man es doch mal deutlich. Die Beziehung ist nicht die beste.
Ja, und O'Neill macht sich besser. Er hat natürlich sich das dickste Fettnäpfchen rausgesucht und ist natürlich mit Anlauf Arschbombe da rein.
Das nehmen wir noch mit, das Fettnäpfchen, zack.
Ja, Carter redet sich dann aber raus und sagt, Dad, ich rede die ganze Zeit nur über dich. Und
wann, ja.
Ja, weil Jacob sagt doch, ne, was will man auch nur über mich reden? Ich bin nur ein alter General, der auf seinen Ruhestand hinarbeitet und darauf wartet. Und O'Neill sagt dann, ja, ich habe auch mal den Ruhestand genossen, aber ich konnte nicht wegblieben. Und Jacob macht dann wieder so eine Spitze, so von wegen, ach, sie konnten nicht wegbleiben von ihrer Analysis of Deep Space Radar Telemetry.
Ja, zu spannend, da würde ich auch dann wieder einsteigen.
Ja, genau, das sagt O'Neill, ja, es ist too damn fascinating.
Ah, ja. Das ist so schön.
Ja, ist ja so Spock-mäßig.
Alle wissen, sie labern Bullshit, aber es wird trotzdem weiter geredet. So ist es ja.
Und, ja, man plänkelt noch so ein bisschen hin und her und Hammond verabschiedet sich dann auch. Er würde nochmal eine Runde drehen. Herr O'Neill verdrückt sich auch dann irgendwie, will die alleine lassen. Und ja, dann sind nur noch die beiden Carters present und dann sagt Jacob auch zu seiner Tochter hier, eure Cover-Story, das könnte schon noch ein bisschen aufgebrezelt werden. Carter, ich weiß nicht, wovon du redest. Natürlich nicht.
Das hatte ich mir noch notiert, weil es jetzt in der deutschen Übersetzung in der Folge war. Uni, hast du ja eben gesagt, verabschiedet sich, ne? Und er sagt auch, ja, hier, wir kommen nicht oft, also im Original wird das so sagen, aus dem Cheyenne Mountain raus. Und im Deutschen sagt er wirklich aller Ernstes, wir kommen nicht so oft aus dem Cheyenne-Berg raus. Es klingt so falsch irgendwie. Muss ich monetieren, ja.
Ja, Jacob sagte, ja, ich weiß, ich bin hier out of line. Und aber was ihr da wirklich tut, ob Deep Space oder nicht Deep Space, das kann bestimmt nicht so spannend sein wie das reale, wie der reale Weltraum. Ne? Also von wegen, ich habe mit NASA geredet, sagt er. Ja, ich glaube, du könntest wirklich in den Weltraum irgendwann gehen, sagt er. Also er hat da wohl ein paar Fäden gezogen. Das Transcript ist an der Stelle auch falsch. Er sagt irgendwie, I'm talking about getting you into NASA. Carter, sagt er. Laut Transcript steht da Carter. Ja. Sagt er auf jeden Fall Sam. Damit endet diese Szene. Wir haben eine ganz kurze, wir sehen Colonel O'Neill, der vor dem Gebäude rumläuft. Also er hat die Zeit genutzt und hat sich nach draußen verdrückt und wird von einem Typen in der Tweetjacke beobachtet und das ist Chris Owens. Wir kennen ihn und lieben ihn. Das ist, ich komme mit dem unwichtigeren Kram. Einmal Psi-Faktor, einmal Millennium, einmal Lex the Dark Zone. Cool wird, hat er gespielt bei The Expanse, das ist natürlich was Aktuelleres, aber die Rolle, in der ihn jeder kennen sollte, ist Jeffrey Spender bei Akte X.
Genau.
Also
CGB Spenders
der Sohnemann vom Smoking Man.
Ja,
und dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel.
Genau, wir gehen wieder zelten auf Abydos in das, ja, wo Kasuf ist, ne? Daniel betritt nun auch wieder das Zelt. Kasuf erhebt sich von seinem Platz und geht hinüber, klopft ihm nochmal auf den Arm, dem Daniel, verlässt dann das Zelt. Shari erhebt sich, wendet sich von Daniel erstmal ab, so, und ja, du hast mich, und Daniel, nee, ich liebe dich, wirst du mir verzeihen, und Daniel, ja, oh Gott, hier, ne? Geht zu ihr, dreht sich um und umarmt sie herzlich und ja, es gebe nichts zu verzeihen. Aber Shari ist sich nicht so ganz sicher, ne? Dreht sich nochmal um, wendet sich nochmal ab und ja, ich schäme mich so sehr. Daniel streichelt ihre Haare und ja, ich hasse, was man dir angetan hat und was Apophis mit dem Kind vorhat, hasse ich auch, ne? Hier, das in dir heranwächst und sieh mich an. Sie dreht sich um und er nimmt ihr Kinn in die Hand. Stiftung, Kindtest, und ja, ich liebe dich, sagt er, und alles andere, ja, und sie beginnt dann zu weinen und umarmen sich wieder und gehen dann auseinander, die Stirnen berühren sich und, ne, Shari fragt dann auch nochmal nach, wirst du denn bleiben, ne, und Daniel, sorry, ginge nicht, ne, und Shari schaut schon deutlich enttäuscht dann rein, ja, ich möchte doch, dass du mit mir hier nach Hause kommst, sagt Daniel. Und ja, sie lächelt jedenfalls, umarmt sich nochmal Daniel ein bisschen jetzt in Sorge. Und wir springen zurück nach Washington/Vancouver, ja. Ja, da ist so eine, die Empfangshalle da.
Jake. Wobei, wir wissen nicht, ob das jetzt Vancouver ist, ob das Hotel, in dem okay, sie sich befinden, ja. Also dieser Treppenschutt, wo sie runtergegangen sind, das war definitiv ja. Vancouver, wo jetzt dieser Empfang auch, ist, ob das ja. in demselben Gebäude weiß ist, wissen wir ja nicht, keine Ahnung.
Aber es soll wohl Washington sein jetzt und Jacob und Carter reden da immer noch, ne, hier, ich habe mit Bollinger, wie auch immer man ihn ausspricht, telefoniert, ist wohl Leiter der NASA und ja, Sam weiß das, ne, und Jacob weiter, ja, ich habe ihnen erzählt, ne, du wolltest doch hier schon als kleines Mädchen Astronautin werden, ne, und du hast das irgendwie aufgegeben und Carter, nö, sagt eigentlich, nee, das habe ich nicht aufgegeben, aber ja, Jacob, lass mich doch mal ausreden hier, ne, nach der Challenger-Katastrophe, wann war das, 2001, 2003, weiß ich gerade, nee, früher, oder, war das eine andere, 88, ich komme da mit diesen Daten immer durcheinander, aber ist ja jedem ein Begriff, denke ich, ne, danach, ja, irgendwie sei dann das Shuttle-Programm doch wieder aufgenommen worden und da gab es wohl einen Bruch und Carter meint auch, ja, irgendwie schlechtes Timing, so in allem war das da zu der Zeit und naja, gut, sagt Jacob, ich habe hier wohl, was du auch eben erwähnt hast, Thomas, ein paar Fäden gezogen, ne, und mich über diese Qualifikationen, die man da wohl braucht, informiert, ne, und du könntest dich jetzt doch nochmal da bewerben erneut als Air Force-Kandidatin, ne, und ja, die NASA würde dann auch diese Bewerbung unterstützen, also das wäre dann so Vitamin B-mäßig würde das schneller und wahrscheinlich auch erfolgreicher über die Bühne gehen. Und Carter meint aber, ja, nee, da gibt's doch hier eine kilometerlange Warteliste. Jacob, nee, für dich nicht. Hat er wohl, aber fand ich eben schon gut angedeutet, aber naja. ja, Dad, das kannst du doch nicht machen. Und doch, habe ich gemacht. Und ja, wieso hast du mir das denn nicht vorher erzählt? Und Jacob meint dann, naja, ich dachte, ich weiß doch, was immer dein Wunsch war, ja, gucken doch mal, was das Weltraumprogramm dir bieten könnte, Samantha, ne, die wollen dich, we want you for for space.
Uncle Sam wants you.
Genau. NASA wants you. Aber nee, Sam ist ein bisschen, ja, mürrisch jetzt so, nee, das ist doch nicht der Punkt, ne, die Arbeit, die ich mache, das ist doch das Richtige in dem Moment für mich und ja, Jacob, bisschen verwundert, das war doch, das ist doch gar nicht dein Traum, was du gerade machst, aber Carter wickelt ab. Ja, lassen wir es dabei bitte, ne? Komm, Schluss jetzt, Themawechsel und Jacob weiter. Ja, dann komm, wenigstens red mal mit denen, ne? Tu so, also tu es für mich, ne? Ja, Sam seufzt dann, naja, ich wusste doch früher oder später, dass du sowas machen würdest, ne? Und Jacob dann, also gut, hier, nickt mit dem Kopf und Carter dann, ja, Dad, das ist nicht so, dass ich es nicht zu schätzen wüsste. Ja, und Jacob, naja, ich sagte, in Ordnung, komm hier, ich komme nach der Zeremonie dann nach. Und der Jacob verlässt nun den Empfang und Sam dreht sich um, seufzt. Also das ist, ja, wie gesagt, das Verhältnis ist jetzt auch in diesem Dialog nicht unbedingt besser geworden, ja. Und dann springen wir in ein Restaurant.
Genau, ist anzunehmen, dass ja. das dasselbe Hotel ist, wo der Empfang ja. ist. Das, ne, das ist ja eigentlich eine Bar, wo O'Neill da sitzt. Ne? Ja, O'Neill sitzt am Ende der Bar auf jeden Fall so auf Kopfende. Ja, ein Bartender ist zu sehen und O'Neill nippt an irgendwas. Und dann kommt dieser Tweed-Jackenträger da vorbei und setzt sich dann daneben und sagt dann, Colonel Jack O'Neill, richtig? Und O'Neill dann, bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht hat er schon ein Bier zu viel oder so. Ja, der Typ sagt dann auf jeden Fall, ne, kann sie schwer finden und O'Neill antwortet dann aber auch mit einer Frage, ne, wer sind sie denn und er stellt sich dann vor, arm und selig, er wäre ein Journalist. Ja, wendet sich dann den Bartender und sagt, ich hätte gern Bier und dann, hier, nimm noch meins, sagt er O'Neill, ich hab's kaum angerührt, trinkt's aber vorher noch leer. Ja, und der Typ sagt dann, also der Journalist fragt dann hier, ne, so schnell wieder zurück zum Stargate und
Stargate also Center, ja.
Hier das,
und
das ja, große graue.
Ja. Im Deutschen übrigens nicht Stargate Center, konnte man nicht den Zuschauern zutrauen, sondern er sagt wirklich Stargate Zentrum, ne?
Hä? Nee, sagt er hier gar nicht. Im Englischen sagt er heading back to the Stargate so soon. Ja,
aber im Deutschen wirklich, also
erwähnt, ne, das Center gar nicht.
Schon aus dem Stargate Zentrum zurück, also es klang wieder sehr furchtbar übersetzt, ja.
Na, also er beschreibt es dann, big round grayish thing, can't miss it und keine Ahnung, was das sein soll und ja, ist so ein bisschen geplänkelt und dann sagt hält Sedikin aber noch auf und sagt dann, hier, bevor sie gehen, sollten sie sich das vielleicht mal anhören und dann spielt er einen Tape Recorder ab und dann hört man O'Neill auf der Kassette sagen, you know, I can navigate my way across the galaxy, across a galaxy, but I get lost every time I'm going to Washington und Na, also man hört das Eingangsgespräch zwischen ihm und Carter und man hört es dann bis zu dem Punkt, wo es da, Sam sagt, sie hätte 2 Jahre da irgendwie investiert und Neil dann, ja, und? Ja, Selig, er hätte noch mehr und er hat sogar eine Quelle, ne, die ihm gesagt hätte, dass diese Device wohl Leute über die durch die halbe Galaxis schicken könnte und zurück. Er bräuchte noch ein bisschen Bestätigung und ihr vermutet dann, dass es sich um ein parabolisches Mikrofon gehandelt hätte, das auf der anderen Seite des Squares gelauert hätte und sagte, ja, könnte durchaus sein. Und und ihr Technology, hier, ich habe keine Ahnung, wie ihre Quelle ist, aber ich bin ein Colonel der US Air Force, ne? Und ein C5 Galaxy ist ein Transportvehikel. Das ist eins der größten in der Welt. Und darüber haben wir geredet. Und das Stargate erkundigt sich selig und dann sagt Daniel, ja, da hast du mich wohl dran gekriegt und geht dann. Ja, und dann wechseln wir in Kasuchs Zelt zurück und Shari erzählt auch, ja, weißt du, auch, das ist auch so langweilig. Weißt du, die haben ja nur das eine Thema und sie wiederholen das alles, jede Szene in unterschiedlichen Sätzen. Nachdem das Kind geboren ist, wird der Dämon in mir erwachen und sie wird das Kind bestrafen für meinen Ungehorsam. Nein?
Das ist so eine Hypothese, also, die irgendwie nicht
unter... Nein, das ist ja auch völliger Mumpitz. Sie weiß doch, dass... dass Apophis da irgendwie rein will. Also mal ganz ernsthaft, wir werden das Kind hegen und pflegen. Ja. Kein Schaden, kein Kratzer wird das Kind abbekommen. Ja. Na, also wie die auf diese Idee kommt, also ein bisschen für die Dramatik muss man natürlich irgendeinen Schwachsinn erfinden. Und dann sagt er, ja, wir haben noch Zeit, bevor das Kind geboren ist und da wird es auch Fragen geben. Jetzt auf einmal wird die Tortur der Fragen erlaubt. Also Daniel sagt dann, oh, es wird ein paar Fragen geben, na, was den Kohol betrifft und wir haben aber haufenweise Zeit, ich werde nicht zulassen, dass man dir wehtut und können hier, we can study what keeps the Kohol dormant und das hatten selber Tiak ja auch schon überlegt, ne? Können so die Larve betäuben. Ja, vielleicht kann man ja auch irgendwie zusammenbleiben und so. Und Kasuf mischt sich dann aber ein und sagt dann, ja, sollte sie aber abhanden kommen, wird Apophis wohl die ganze Stadt vernichten, wenn er wiederkommt. Und Tiak schlägt davor, man könnte Apophis ja einfach auch vorlügen, dass Gegner von Apophis hergekommen wären, Shari und das Kind weggenommen werden hätten. Und ja, keine Ahnung, Kasuf, also die Frage von Kasuf ist ein bisschen merkwürdig. And it will be the truth, yes? Also, ja. Wobei, ja, ne, er könnte ja auch einfach, dass die Tauri dahergekommen wären und dass da könnte er ja einfach erzählen. Ja. Also, er wäre zwar immer noch sickig, aber der würde vielleicht nicht unbedingt die ganze Stadt vernichten. Ist er ja auch selber schuld. Also bitte, wenn er seine Frau da lässt, unbewacht, bei Bauern, also sorry.
Ja gut, er hat ja keine Wachen mehr, ne? Ja, letztens hat er kaum Leute mehr.
Kasuf sagt dann aber auf jeden Fall zu seiner Tochter, hier, geh mit ihm. Und Daniel, hey, das kannst du ihr doch nicht einfach so befehlen. Und er sagt, ich bin euer Vater. Aber auch hier, totaler Mumpitz. In solchen Gesellschaften ist es nämlich nicht so, dass der Vater hat, bis die Tochter verheiratet ist, natürlich den Vormund. Ne? Also der kann bestimmen, was sie macht, was sie zu tun hat. Aber die sind verheiratet. Das heißt, der Vormund in dem Fall wäre Daniel. Das heißt, Kasuf könnte ihr wirklich nichts befehlen. Also da hat jemand nicht so ganz...
Wobei, der war ja doch auch hier Chef of des Dorfes. Ne? Vielleicht hat das noch eine andere Variation, weiß ich nicht. Ja.
Keine Ahnung. Aber Köln kein Verbot. Der Bürgermeister das sagt.
So nach dem Motto.
Ja, ja, Daniel sagt dann, Shari, ich werde dich nicht dazu zwingen. Und ja, wenn der Dämon zurückkommt, dann bin ich da mit dir zusammen. Ja, nee, nicht wirklich. Wir müssen einen Weg finden, den Gua'uld in dir zu entfernen. Aber ansonsten musst du in eine Zelle eingesperrt werden. Und dann erklärt er ihr noch, was eine Zelle ist. Also mal ganz ernsthaft, wie blöd hält er die? Also die werden ja auch wissen, was eine Zelle ist. Also er sagt dann, wie ein Käfig.
Eine Duschzelle?
Hä? Ja, das ist sowas wie Tier. A cell? What is a cell? Hier schlägt die IMDb übrigens etwas völlig Falsches vor. Die IMDb sagte so von wegen, warum bringen sie es nicht? Es sind nicht einfach nach Sumeria. Da könnte ja Thor's Hammer den Parasiten entfernen. Und warum machen sie das nicht? Da wird so ein bisschen drüber gemeckert. Da ist die IMDb aber auf der falschen Spur, weil der Hammer tut das nicht. Der entfernt nicht den Parasiten. Ja. Der nimmt nur die ganze Person und beamt sie in dieses...
Eigentlich schon, ja.
In dieses Höllenloch, wo sie dann verhungern können oder auch nicht. Also, und sterben. Also der entfernt nicht den Parasiten. Also da hat jemand, der diesen Kommentar geschrieben hat, nicht aufgepasst.
Interessanterweise stand es aber auch bei Gate World, also die haben das auch so, dass man das doch machen könnte, ja. Aber die Person wird wirklich dann nur runtergebeamt und ja, das wird ja nicht automatisch entfernt, wie du schon gesagt hast. Das ist nicht so ein chirurgischer Eingriff, der stattfindet. Das wäre ja einfach. Beamst du jeden dahin und gut ist, kriegst du jeden nach Sintmeria und ja, sehr Quatsch.
Ja, Daniel überzeugt sie auf jeden Fall. Shari will dann mitkommen und Tiak sagt dann, hey, hurry. Apophis könnte jederzeit wiederkommen, wir müssen los. Wobei das auch geil ist, ne? Das ist ja wirklich so Minimalunterhaltung, also wie lange sind die da? Vielleicht einen Tag, ne? Und dann heißt es dann, ach, wir haben genügend Zeit. Oh, wir müssen jetzt los, weil Apophis kommt ja, wenn das Kind geboren wird. Und also das scheint so eine Instant-Schwangerschaft. Das vorhin waren sie sich nicht sicher, ob es vielleicht ein Jahr dauert. Jetzt geht das so.
Ja, das... Wer weiß, ein Paralleluniversum, irgendwie schwarze Löcher und es beeinflusst es da, keine Ahnung. Wir springen wieder nach Washington DC. Hammond unterhält sich da mit einem Colonel und ja, hier. Er kann den Jap wirklich gut schlagen, steht hier. Weiß ich nicht, was das für eine Übersetzung sein soll. Ach so, geht da um irgendein Spiel, ne? Rechten Cross, linker Haken. Finte, keine Ahnung. Auf irgendwas unterhalten sie sich da. O'Neill schreitet dann zielstrebig, ne, auf Hammond zu und unterbricht ihn dann. Ja, hier einen Moment bitte. Und Hammond dann zu dem anderen. Ja, sorry, hier ist wohl wichtig jetzt. Ja, der andere geht weg und Hammond wendet sich O'Neill zu und ja. O'Neill jetzt mit tieferer Stimme. Ja, wir haben ein Problem. Eine undichte Stelle gibt es, ne. Anscheinend hat jemand wohl Wissen über das Programm da und auch mit einem Reporter gesprochen. Hammond fragt gleich nach, ne, der hat sie dann angesprochen, der Reporter, oder wie? Und ja, das ist so. Was haben sie dem denn gesagt? Und ja, O'Neill habe alles abgestritten, ne? Und das hat er natürlich nicht geglaubt. Und ja, wie viel weiß der denn? Ja, O'Neill so, naja, wenn er mich jetzt kennt, dann wusste er wohl auch, wo ich zu finden bin. Und ja, Hammond dann, ja, dann haben sie wohl recht, dann haben wir jetzt wohl ein Problem. Wir springen wieder auf Abydos, dieses Mal nicht ins Zelt, überraschenderweise, sondern in die Pyramide und Tiak, Shari und Daniel betreten da den Torraum. Ja, Daniel hält Sharis Hand und dann rumpelt es so und Shari fragt, ne, Daniel, hörst du das? Und hä, was ist hier los? Und Staub ist jetzt ein bisschen zu sehen, die kommt von der Decke runter. Irgendwas passiert dort, was wohl, ja. Dann wieder raus nach Abydos und die Menschen schreien da und die Tiere sind unruhig, alles ist da drunter und drüber. Ein Grollen ist zu hören, ne. Kasuf rennt auch aus seinem Zelt raus, erschrickt sich, ne, Ben Maha, ja, wieder in den ebidonischen Torraum, noch mehr Staub kommt von der Decke, ne, und hier dann, ja, ein Gurult-Schiff nähert sich und alle hören das und ja, Shari dann plötzlich lässt sie Daniels Hand los, ne, weicht auch etwas von ihm zurück, ne, und Daniel erkundigt sich, was das denn jetzt soll und ja, einen Moment lang steht sie dann da und ihre Augen leuchten und dann auch mit etwas anderer Stimme, ne, ist sie jetzt wohl wieder im Amunet-Modus. Ja, mein Herr kommt mich holen. Zugleich, Tiak aktiviert die Z-Waffe und richtet sie auf Shari. Aber Daniel drückt die runter, ne, nein! Ja, nimmt ihr Gesicht in die Hände, Daniel, und ja, bekämpft dieses Ding, du musst durchhalten, ne, noch etwas länger, bitte. Und ja, Shari kehrt nun auch, also das bringt wohl etwas oder ist auch nur ein Zufall, ne. Sie ist jetzt wieder sie selber und fragt Daniel so, hä, was, ja, und was passiert nach dem Motto. Und sie sei wohl etwa eine kurze Zeit weg gewesen. Sie keucht, hält zu ihren Bauch und Daniel. Sie sinkt dann etwas auf den Boden. Daniel stützt sie dann. Daniel sagt dann, ja, ich glaube hier irgendwie die Wehen haben eingesetzt, Tiak, ne? Und ja, Tiak sagt dann, das ist wahrscheinlich hier durch die Rückkehr des Geult in sie, habe eben das jetzt wohl ausgelöst. Zugleich geht er zum Wahlgerät und ja, beginnt zu wählen. Tiak bleibt dann stehen, sieht sie anderen und richtet dann den Blick nach oben und dann eine Miniszene, ne, man sieht dann, wie ein Mutterschiff auf der Pyramide landet und wir springen auch dann wieder zurück in den abydonischen Torraum.
Ja, ist aber auch interessant, also wegen, dass der hier nicht mitbekommt, was da um ihn rum passiert, ne? Also wegen, dass er seine Brille verliert und Dinge nicht sieht, ist ja, ja klar, aber dass er nichts hört, also dieses Rumpeln.
Ja.
Also das haben die ja schon ein paar Mal erlebt.
Ja, eigentlich schon.
Aber
ja. Gerade eher
müsste kann es sein, dass du diese Szene mit der Reception Hall übersprungen hattest?
Weiß ich nicht. Bei mir stand das jetzt so alles. Kann sein, dass irgendwas vielleicht nicht.
Ja, weil wir haben nämlich noch einen kurzen Zwischenstopp in Washington gehabt. Okay. Und zwar Hammond, der sich mit einem Typen unterhält und O'Neill kommt
ja, da hatte ich ja gesagt, irgendwie dazu. Alles, ja.
Ach so, okay, gut. Genau. Nee, dann habe ich das.
Wo es um den Reporter ging, undische Stelle, ne?
Ja, genau. Okay. Das habe ich irgendwie. Ich war hier in den Notizen am Weiterlesen. Genau. Daniel. Ja, das Mutterschiff landet, hatten wir gerade. Ja, T-Rex sagt, Daniel Jackson, we must leave now. Und also man wählt jetzt auch nicht zu Ende, sondern man verdrückt sich einfach so. Wir sehen dann den Ringtransporter. Und es ist interessanterweise aber nicht Apophis, sondern Heru'ur und seine Horuswachen. Einer der Jaffa stellt dann das Offensichtliche fest. Hier, da sind Leute, die haben versucht, someone attempted to flee through the Stargate, they didn't have the time to escape, das sind halt nur zwei. Interessanterweise auch hier ein Fehler. Der Jaffa sagt Stargate anstatt Jaffa Eye. Ja,
auch auf.
Und Heru'ur befiehlt dann, hier, fight Apophis Queen. Ja, wir wechseln zurück in den Kopf, wir wechseln zurück nach Washington, wir sehen einen verlassenen Konferenzraum und es sind anwesend Carter, O'Neill und Hammond und Carter kann sich wie schlimm das wohl sein könnte und Hammond, meinst du, das könnte riesig in die Hose gehen, ne, wenn Russland oder China das rausfinden, dass wir das denen vorenthalten haben und Carter geht dann mehr so auf das Wissenschaftliche ein, proof of the existence of aliens, hundreds of other worlds populated by ancient human cultures und hier so, das wäre eigentlich so ein Tier-Exetz. I don't see the problem.
Er muss jetzt seinen Part übernehmen, der ist gerade nicht vorhanden.
Ja, Carter weiß auf jeden Fall, er meint so, wer könnte denn die Quelle gesehen? Und jeder, das können auch tausende, also hunderte Leute sein, ne? Und aber wer könnte denn aus dem SGC, die wissen doch, wie wichtig das ist und das könnte auch politisch irgendwie und dann guckt man auf Senator Kinsey und man hätte auf jeden Fall NDAs, man könnte die dann wirklich unter dem Spionageakt dann irgendwie verknacken und was nicht noch alles. Wobei, dafür brauchst du kein Non-Disclosure Agreement. Ja. Das ist ja eher was so im privaten Bereich.
Und,
also von wegen Firmen.
Er sagt ja noch, Hemd, ne, die Zivilisten, die da arbeiten würden, würden auch so eine Vertraulichkeitserklärung irgendwie unterzeichnen, ja.
Ja, genau. Wir hätten auf jeden Fall noch Zeit, bevor die Zeremonie und keine Ahnung, wie lange das dauert, bis das in Druck geht. Können Sie den denn finden? Und O'Neill sagt dann, ja, ich werde den schon finden. Und wir wechseln zurück nach Abydos in eine Höhle. Ja, Daniel erklärt seiner Frau, wie sie denn zu atmen hätte. Und es kommt zu früh. Und das Kind kommt zu früh und das Baby wird in Ordnung sein und aber wenn das Kind da ist, wird der Dämon zurückkommen und ich weiß und also wirklich nur so ein bisschen Gubbi-Fluppi. Das ist eigentlich, worüber sich die ganze Zeit im Vorfeld unterhalten. Also die haben wirklich, das ist ein Problem, aber es bringt halt nichts, da jede zweite Szene genau diesen Dialog
bloß
mit anderen Worten zu führen. Das ist Apophis würde wegen mir kommen und Tiag erzählt dann aber, das war nicht Apophis Schiff, also vermutlich hat er bei der Flucht einmal hochgeguckt und hat dann gesehen, dass das...
Wobei hatte ich auch irgendwie notiert, der muss wohl Adleraugen haben, denn eigentlich von außen sehen die alle gleich aus. Also es ist nicht so wie bei anderen Sci-Fi-Serien, dass die da irgendwie ein Riesenwappen haben, also Stand jetzt jedenfalls nicht, sondern ich weiß nicht, ob du das so unterscheiden kannst, ganz ehrlich, glaube ich nicht, also... Vielleicht hört sich das anders an.
Ja, mag sein. Auf jeden Fall sagt dann Tiag, es wäre Heru'ur. Wobei, also irgendwie auf den Raumschiffen war mir nicht so, als hätte ich da schon mal Symbole drauf gesehen.
Weiß nicht, also wenn ganz klein.
Doch, das muss.
Später, gibt es sowas, ne? Aber jetzt sind die alle.
Das muss trotzdem irgendwie zu sehen sein, weil Tiag konnte das auch schon mal bei der Folge mit dem Wurmloch, mit dem schwarzen Loch, konnte er durchsehen, dass wir Nirti.
Ja, stimmt. Okay, da wird es wohl was geben, aber ja.
Vielleicht haben wir so einen Blinkcode, weißt du, so wie Flugzeuge unten drunter, so ein paar Lämpchen oder so, und die morsen dann den
IT-Code. Hier kommt oder Heru'ur. Sowas.
Genau. Ja. Bringt im Weltraum nur wenig, die haben einfach wirklich so Lautsprecher. Jeder hat seinen eigenen Song. Und Ra hatte dann Imperial March oder sowas.
Sehr gut. Möglich, ja.
Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Ja, Heru'ur. Und Shari weiß dann, er ist ein großer Gegner von Apophis, er wird mein Schalt von mir nehmen. Und Daniel, wir atme. Die haben wir uns auch vor Ra versteckt und wir werden hier sicher. Die sagt dann wieder, nein, inkorrekt, Daniel Jackson, wenn Shari von Heru gesucht wird er sie finden. Wir können hier nicht bleiben. Was wieder so. Sie haben sich auch vor Radar versteckt. Also warum sollte jetzt gerade Heru'ur sie wieder finden? Also
vielleicht ist der ist cleverer. Ja.
Ja, vor allen Dingen ist es auch geil, weißt du. Du kommst mit ein Gua'uld mit vier Wachen kommt da an, durchkämmt die Wüste, ist ja eher sowas wie bei Spaceballs. Also bitte, wie soll denn fünf Leute auf einem ganzen Planeten eine Person?
Die verteilen sich ganz geschickt in geometrischen Suchmustern.
Ja, wobei das eh interessant ist, bei den ganzen Stargate-Folgen, wir sehen ja relativ wenig von den Planeten immer, ne? Wir sehen, dass das die nächste Village am Gate und das war's dann auch. Ja, was ist mit dem Rest vom Planeten? Also, die könnten, wie gesagt, sonst wo sein. Ja, T-Rex sagt dann, ich werde dann versuchen, die Horuswachen hier irgendwie abzulenken. Und ja, Daniel und Charine, oh, you do love me, yes I do. Und dann knutschen so ein bisschen rum. Und wir hüpfen zurück nach Washington.
Ja, da sehen wir, wie O'Neill hat das Gebäude verlassen. O'Neill verlässt gerade das Gebäude, geht die Treppe da hinunter. Ja, da ist so eine Bank direkt daneben. Und da setzt er sich hin. Ja, wartet er wohl und dieser selig Journalist setzt sich neben ihn und ja, fragt so ein bisschen, ja, sie suchen mich bestimmt, ne? Ja, nach dem Motto, hier, finde heraus, was der komische Reporter weiß, ne, hier, und während die Leute eben irgendwie mich überprüfen. Und diese Acht kommen jetzt. Armin Laschet, das ist ein Klischee. passte gerade. Und der Selig, nee, ja, ich bin sehr gut darin, Colonel, ne? Ich mache das schon eine ganze Weile hier. Also zugegeben, das wird wohl eine größere Geschichte, also die größte, die ich hier je aufdeckte. Trotzdem ist sie doch wahr, ne? Und dann, ja, sagen Sie es mir. Also O'Neill spielt hier immer noch den Unwissenden, auch wenn er weiß, dass sein Gegenüber das immer noch nicht glaubt. Warum auch? Und Selig dann hier meint, ich habe alles, was ich benötige. Und ja, ich muss zugeben, dass ich sie dennoch treffen wollte. Und ja, wenn das irgendwie rauskommt, dann werden sie wohl ein Held sein. Und O'Neill so, cool, was wird denn dann wohl über mich gesagt? Und ja, Selig, naja, sehr feinsinnig, ich werde Ihnen da einen Gefallen tun. Sie sind Teamleiter einer Forschungseinheit namens SG-1, ne? Zwischen 9 und 12 solcher Einheiten würde es wohl geben im Shire Mountain. Und ja, sie benutzen da ein Gerät namens Stargate, um hier Lichtjahre von hier zu verreisen. Und die so, wow, das ist doch ziemlich erstaunlich, ne? Steht dann auf, geht ein Stück weg, ne? Und der Reporter da erhebt sich auch, ne? Und meint noch, ja, das Programm kostet hier uns 7 Milliarden Dollar und das Verteidigungsministerium hoffe wohl irgendwie da durch überlegene Technologie hier außerirdische zu bekommen, die diese Ausgaben auch ja rechtfertigen würden. Und O'Neill dann, ach hier, Armin, lass mir dir einen Gefallen tun, ne? Du weißt doch gar nichts, ne? Blamieren Sie sich nicht. Ja, der bleibt aber dann bei seiner Behauptung, ne? Ich weiß, dass die beiden leuchtenden Blitze, ne, am Nachthimmel vor einigen Monaten in Wirklichkeit außerirdische Raumschiffe waren, die eben die Erde angreifen wollten, ne? Und sie haben sie doch da erfolgreich bekämpft, in die Luft gejagt und die so, hä? Hab ich das? Echt? Na, also gut. Wenn Sie damit weitermachen, möchte ich aber sicherstellen, dass die Sache richtig ist. Ich heiße O'Neill mit zwei Ls. Ne? Es gibt da noch wohl ein Colonel O'Neill mit nur einem L. Ja, der habe aber überhaupt keinen Sinn für Humor. Setzt dann cool seine Sonnenbrille auf und geht weg. Ja, der Reporter folgt dann O'Neill die Treppe da und ja, die Geschichte wird veröffentlicht, Colonel. Und O'Neill dann, ja, ach komm, das wird sich doch nur wie Science Fiction lesen. Und ja, hier, es gibt in diesem Land kein Gesetz über das Amtsgeheimnis und O'Neill wisse das. Ja, sie können mich nicht aufhalten, sagt der Reporter noch, und das weiß O'Neill wohl auch. Und Selig dann, hä, du glaubst dann doch, also du nimmst wohl an, dass es die Story niemand glauben wird. Und ja, am oberen Ende der Treppe und am Eingang des Gebäudes dreht sich O'Neill dann nochmal rum, sieht ihn an und ich bin mir sicher, das wird doch eh keiner glauben. Und ja, der Reporter dampft dann ab, hier, wir werden schon sehen. O'Neill sieht ihn ja zu, wie er die Treppe kurz runtergeht, und unten angekommen dreht sich der Selig nochmal wieder hoch zu O'Neill, der da oben steht, und das sind zwei Ls, sagt er nochmal provokant richtig. O'Neill schüttelt wohl etwas verärgert so den Kopf, macht sich auf den Weg da zurück in das Gebäude. Man hört dann quietschende Reifen, ne, und Armin ist gerade auf der Straße da. O'Neill schaut dann zurück und dann wird dieser Selig von einem Auto, hier steht angefahren, aber er wird richtig umgenietet und das rast dann auch davon. Man sieht nur kurz, da sind wohl zwei Männer in dem Auto, aber mehr kann man nicht da erkennen. Zu schnell ist die Szene. O'Neill rennt dann die Treppen hinunter und man sieht den Reporter am Boden liegen und der O'Neill sagt dann noch zu einem, der da auch da steht, ja, hier, einen Krankenwagen rufen sofort, und sagt dann der Reporter, flüstert so, ja, das verdanke ich Ihnen, und O'Neill so, nein, das habe ich nicht getan, und im Original sagt er, glaub hier, der Selig, ja, son of a bitch, ne, kann das sein? Noch, ja. Er verstirbt dann dort und O'Neill zieht dann seine blutigen Hände vorsichtig unter dem Reporter so hervor und ja, er wurde dann wohl ermordet, ne? Also krasse Nummer hier. Und wir springen wieder zurück auf Abydos.
Was hier aber auch interessant ist, die Tatsache, man sieht ja unten diese Treppe und da steht irgendein ein Poller oder sowas, ne? Okay. Also wirklich von der Treppe 4-5 Meter ja. entfernt. Das ist gar keine Straße. Also von wegen, das ist der breite Platz vor diesem Gebäude.
Ja, aber ja,
und das ist jetzt irgendeine Stele ja. oder was auch immer. Also der Typ muss schon irgendwie von der Straße abgekommen sein, also zig Meter weit entfernt. Also der muss schon
Aufsehen erregen
haben. Genau, 50 Meter vorher muss der schon irgendwie von der Straße auf diesen Vorplatz gefahren sein. Da schreit keiner, kann niemanden. Aus dem Nichts kommt dieses Auto. Also es ist keine Straße, wo dieser Selige überquert wird, sondern der steht mitten auf diesem Vorplatz und wird da umgelegt.
Ja, du weißt ja nicht, das kommt wahrscheinlich so bei Gebäuden in Washington DC öfter vor, weißt du, es juckt dann keinen mehr.
Ja, vermutlich wieder ein betrunkener Senator.
Genau, oder sowas wird es sein. Ja.
Donald Trump auf Ich hab Vorfahrt. Also diese, oh Mann, also, na egal, wo waren wir, genau, Son of a Bitch, ja, wir sind wieder zurück in Avid aus dem Gate Room, ein Jaffa in voller Montur kommt zurück und sagt dann, My Lord, I've questioned many in the city, a prophecy queen is here, My Lord. Ja, hier, Hero stellt dann fest, dass Profis wird zurückkommen. Also, wenn wir hier aufpassen, sagt der Jaffa. Und ja, seine Königin und das Kind sind gefährlichst lebend zu fangen. Wir hüpfen in Kasufs Zelt. Ja, dort interviewt auf ganz, ganz freundliche Art eine Horuswache Kasuf und Where is your daughter? Und ich kann dir nicht sagen, was ich nicht weiß. Und er wird noch mal geschlagen. Was willst du? Willst du, dass ich lüge oder so? Und dann kommt Tiak rein und ja, settet den Horuswächter um. Wir wechseln zurück in den Conference Room und Carter kommt in den verlassenen Conference Room rein und da steht ihr Vater. Ja, hier, Dad, ich hab dich schon gesucht. Und ja, Jacob sagt dann, du musst enttäuscht sein. Weißt du, warum der Präsident das hatte ausfallen lassen? Und ja, ein Unfall draußen und Bad Timing. Aber Hammond würde uns die Medaille geben. In der privaten Zeremonie in der Base. Jacob sagt dann auch, ja, eine Ehre ist es dennoch, egal wie was. Und dann, ja, Jacob wechselt dann plötzlich einfach das Thema und sagt dann, I have cancer, Sam.
Also aus dem Nichts, ne?
Ja, genau, so eine Tiag-Move. I have cancer, Sam. Und Carter dann, ja, wie, was? Ja, Lymphknotenkrebs und Carter, scheiße, ja. Ich werde noch eine Weile unter euch weilen und Carter dann, oh Gott, Dad. Und ja, Jacob sagte, er hätte gehofft zu sehen zu können, dass sie Astronautin wird. Und es wäre ihm scheißegal, was sie da in diesem Berg tun. Aber das kann doch nicht so wichtig sein, wie in den Weltraum zu gehen. Nicht für dich und ist doch was du dein ganzes Leben wolltest. Und ja, ich gebe es zu, ich hätte mir das gewünscht, das noch zu sehen. Ja, aber das ist doch mein Traum. Und also, dass er sich mit ihm streitet. Mhm. Weißt du, er hat gerade ne, dem sterbenden alten Mann seinen Wunsch zu irgendwie so. Also, das Verhältnis muss wirklich völlig von dem Arsch sein. Ja, Jacob verabschiedet sich dann aber auch brüsk. Und nein, kannst doch nicht so einfach gehen, Dad. Und Jacob gratuliert ihr nochmal zur Medaille. Und sie hat es bestimmt verdient. Mhm. Und dann geht er. Ne, Carter ruft ihn noch hinterher und sagt dann, Dad, aber nein.
Ja, wir springen wieder auf Abydos, nach Abydos in diese Höhle und Daniel kümmert sich da weiter um Shari, die jetzt den Venen liegt, Wehen liegt.
In den Venen?
Ja, Shari, Daniel und ist schon gut, Shari, schieben, pressen wahrscheinlich, hier steht schieben. Nein, der Dämon wird zurückkehren, sagt sie und dann, ja, hier steht es wieder, sie müssen schieben, das Auto... Ja,
push, genau. Push halt. Ne?
Aber ne, ich werde dich verlieren. Daniel, bitte. Und dann sieh mich an. Und bitte. Daniel, nochmal, sieh mich an. Ich liebe dich. Ne? Und das werde ich immer tun. Verstehst du das? Und ja, Gould, der wird uns das nicht wegnehmen können. Verstehst du das? Ne? Niemals. Und Shari weiter. Oh, Daniel, der Schmerz kommt wieder. Ich bin hier. Ja, wo auch sonst. Und Daniel. Ja. Ich bin da. Ja, okay. Jetzt ist das Baby da. Jetzt musst du pressen. Hä? Weiter, ja, hat da weiter Schmerzen, Shari natürlich, ne? Verzeih mir hier. Und es sind nun die ersten Schreie des Babys zu hören. Und dann leuchten auch Sharis Augen wieder so auf. Und Daniel dann, ja, es ist ein Junge, juhu. Und jetzt ist Shari wieder im Amunett-Modus, ne? Setzt sich auf und dann, ja, gib mir das Kind. Und Daniel mit dem Baby in der Hand, ne? Weicht von Amunett zurück. Und plötzlich betritt dann auch ein Horuswächter mit einer Z-Waffe die Höhle und ja, es ist, wie gesagt, so mit Rüstung und allem drum und dran, ne? Aber man hört es schon an der Stimme, es ist natürlich da-da-da-da Tiag und er meint, ja, bringt mir das Kind von Apophis, richtet die Z-Gun auch auf Amunet, ne, und Ja, Daniel erkennt natürlich auch die Stimme. Diesmal ist er früh aufgestanden. Apophis, mein Pharao, wird euch hier beide dafür vernichten, sagt Amunet. Ne? Und Tiag weiter, ja, sag ihm, dass Heru'ur seinen Sohn als seinen eigenen angenommen hat. Tiag feuert die Zetgan dann auf Shari ab und Daniel sieht da zu. Und ja, die ja, er fährt so die Rüstung ein, ne? Dieser Morph-Effekt da. Und man sieht jetzt, ja, es ist Tiag, also die Stimme passt zu Tiag. Und er sagt dann zu Daniel, ne, wir haben jetzt wenig Zeit, wir müssen gehen. Und ja, das Kind weint nun. Und Daniel sieht dann bedauernd zu Shari sich um und dann zu ihrem Kind. Und ja, lässt sie dann traurig dort zurück. Und Tiag folgt ihm und wir springen in, ja, wieder das kasufische Abydos-Zelt.
Auch gut im Englischen. Ich weiß nicht, ja, wie im Deutschen so die Betonung ist, wenn Tiag sagt, hier bringt mir das Kind von Apophis, ne? Im Englischen betont er das sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ich finde dieses nichtssagende Betonende. Ja. Ne? Im Englischen sagt er nämlich, es klingt so nach Bring me the child, Apophis.
Okay.
Na, also ja, irgendwie merkwürdig. Also das oft fehlte irgendwie im Englischen. Also das klingt auf jeden Fall so von wegen. Na, also bring mir den Kind, Apophis. Als wäre der jetzt irgendwie geschrumpft oder so. Ja,
also Mini Apophis.
Ja, genau sowas, ja, in der Richtung. Ja. So Mini-Mi.
Mini-Mi, genau.
Ja, das Kasufsche Zelt. Danny nimmt das Kind hoch und gibt es Kasuf und sagt dann hier, dein Grandson und ja, he's beautiful und er könnte aber nicht hier bleiben, muss ihn irgendwie verstecken. Kasuf erkundigt sich dann nochmal nach Shari. Der Dämon ist zurückgekehrt, ja, ja. Und ja, ich brauche jetzt irgendwie eine, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt, Nursing Woman, eine Amme.
Ja, sowas wahrscheinlich, ja.
Na, also es gibt auch noch einen Armbegriff, mir fällt jetzt noch Arme für ein. Ja, Kasuf ist dann so ein bisschen enttäuscht, ja, ich werde meine Tochter wohl nie wiedersehen. Shari ist stark, Vater, die wird nicht aufgeben und er auch nicht, sagt Daniel. Und ja, wir wechseln zurück in den Briefingraum.
Dort findet nun die, ja, verlegte, würde ich jetzt mal nennen, Medaillenverabreichungszeremonie statt. Hammond zieht so zwei Medaillen aus einem, liegen auf dem Tablett, also nicht Tablet, und ja, holt er da hervor und meint hier, Colonel Jack O'Neill und Captain Samantha Carter, sie haben sich durch diesen heldenhaften Einsatz hier unter freiwilliger Lebensgefahr ausgezeichnet. Okay, ja gut, sie haben sich für den Einsatz entschieden, aber ich finde es trotzdem einen komischen Satz. Er salutiert dann vor O'Neill und ja, erwidert das natürlich und er geht zu Carter, Hammond, ja, und gegenüber. Gegen alle Hindernisse hier hinweg habt ihr hier mit Hilfe ihrer Teammitglieder Tiag und Dr. Jackson das geschafft. Ne? Carter salutiert auch. Hier, sie haben beide Goldschiffe zerstört und die Welt sollte davon ja angegriffen werden. Ihr beispielhafter Mut und Heldentum, das ist hier das, was die USA ausmacht und der Luftwaffe und große Ehre, das Übliche. Carter dankt es dem Hammond und der bedauert nochmal, dass es irgendwie nicht geklappt hat, ne, mit der Präsident, dass der Präsident diese Medaillen verleiht. Und Carter sieht es aber anders. Nee, ich finde es super, das ist eine Ehre, die von Ihnen zu erhalten. Und das schmeichelt unserem Hammond von Texas natürlich. Glückwunsch, Captain. Ich weiß, dass Dr. Jackson Sie auf Abydos erwartet. Ne? Sie können losfliegen, wenn Sie bereit sind. Wahrscheinlich komische Übersetzung. Ich würde sagen, im Original würde der nicht losfliegen sagen. Ne?
Ja.
Ja. Und Carter dann zu O'Neill. Ne? Ich bin hier in 10 Minuten Start. Klar. Hammond wendet sich dann an den Lieutenant, der da dieses ich sag's jetzt selber schon, ne? Vor und sage noch Tablet hält und ja, wegtreten. Der tut das natürlich und ja, er wendet sich dann O'Neill zu, Hammond, der immer noch bestürzt ist wegen dem Reporter tot. Und Hammond antizipiert es, so in seinem Gesichtsausdruck würde ich es mal bezeichnen, ne, und meint auch gleich, ja, das war ein Unfall. Aber O'Neill ungläubig und auch mürrisch etwas, ja, Sir, das war's schon. Ne? Hammond geht dann weg und verlässt O'Neill dann, ja, und der schaut dann natürlich nicht, also sein Gesicht hält sich da jetzt nicht irgendwie auf. Und wir springen rüber nach Abydos in den Gate Room.
An dieser Szene ist auch interessant, was mich bei der Szene interessiert hätte, was hätte wohl der Präsident bei dieser Verleihung, bei dieser öffentlichen Verleihung gesagt?
Die tolle, ja, also, Telemetriedaten, die sie gesammelt haben.
Genau, ja. ihr kriegt diese Medaille, weil ihr zwei Goa'uld-Mutterschiffe zerstört hättet. Ja. Was hätte der Präsident wohl gesagt? Ui, ihr habt zwei Meteore entdeckt, die in der Atmosphäre verglüht sind.
Wahrscheinlich sowas in der Richtung, ja.
Ah, großartig. Das ist total der Quatsch. Also das ist so ein Mumpitz. Also, wenn man diese, weißt du, dann zerrst du die Leute ans Tageslicht, ne? Willst du denen öffentlich irgendwelche Medaillen verleihen? Weißt du, was musst du denn
denn da für ein Bullshit? Also, Radar Telemetry, also bitte. Mhm. Wie will man das dann irgendwie, hier kriegt eine tolle Ehrenmedaille, ihr macht ja Radaranalysen und ähnliches und hier der Präsident, extra der Präsident kommt vorbei und ehrt euch. Also, wie will man das denn irgendjemandem vermitteln?
Wobei ich glaube, dass auch aus der Folge gelernt würde, denn ich denke, mich zu erinnern, dass in den weiteren Staffeln dann eher so diese Zeremoniegeschichten meistens, nicht immer, aber meistens dann im Stargate Center selber durchgeführt wird. Gerade unter dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast.
Ja. Naja, wir sind im Gate Room und ja, der Daniel wird reingebracht von Teal'c. Der hat immer noch die Horuswachen-Armor an und hat natürlich den Helm auf. Und Teal'c sagt, my lord. Und was ist denn das hier? Und ja, hier, die Serpent Guards von Apophis haben das Kind genommen und Herr Uhr schaut dann aber Daniel an, wer ist denn das? Ja, er sagt, er gehört zu den Tauri, den Enemies of Apophis und you among the warriors who defeated us, also völlig, völlig ungläubig, wobei es ja interessant ist, er ist doch selber schon auf die Menschen gestoßen und hat da verloren, mit Hilfe zwar der Asgard, also.
Ach, das blendet der aus, der.
Ja, also völlig verwirrt, wie ein Mensch hat Apophis, hallo, das weißt du doch, du Dödel, du bist selber schon von denen besiegt worden. Ja, die Tauri sind stärker als du glaubst, wie wär's mit einer Allianz gegen unseren gemeinsamen
Gegner? Hoffentlich Allianz versichert er.
Ja, wie hieß der doch gleich in der Werbung, Herr Becker?
Nee, ja, kann sein.
Ja. Nee, in aller Ernst.
Eure Welt ist nichts. Wenn ich Apophis erobert habe, werde ich euch auch Sklaven machen, ihr werdet mir dienen.
Und wenn ihr dann, nee, ich glaube nicht. Und
Knie nieder vor deinem Gott.
Ja, Teal'c haut dann Daniel um, dass er dann auf seine Knie fällt. Und Daniel, Ja, auf jeden Fall, Herr Uhr zückt dann sein Handgerät und will Daniel da ein bisschen damit beackern und dann fängt das Stargate aber an, sich zu bewegen oder zu piepen und zu machen. Auf jeden Fall, Teal'c sagt, my lord, the Stargate.
Wieder Stargate, nenne ich Sharper Eye, das ist Wiederholungsfehler, stimmt.
Ja, aber diesmal sagt es wer anders. Ja, also, dass Teal'c Stargate sagt anstatt Sharper Eye, ist ja richtig, genau. Aber es ist trotzdem in dem Moment, hätte er auch Sharper Eye sagen müssen. Und dann, ja, Apophis kommt. Stand ready und dann kommt so ein bisschen Gerangel. Teal'c schubst dann einen der Wächter in den Vortex und das geht so ein bisschen her, ein bisschen Zed wird geschossen und drumherum und dann kommen Carter und O'Neill aus dem Stargate. Hero aktiviert sein Personal Shield und Hero Uhr ist dann wieder mit seinem Handgerät am Rumwedeln und was für ein Scheiß. Und ja, es kommt so ein bisschen noch ein bisschen hin und her und ein Horus Gun wird dann umgenietet, eine Horus-Wache und O'Neill schießt seine Waffe auf Heru, aber das Schild verhindert natürlich das irgendwie und Heru dann wieder wirklich,
gut, der Challenge me.
Und doch, glaube ich schon. Er nimmt dann ein Messer und schmeißt es und pierst dann einfach mal durch das Handgerät, durch die Hand dann einfach durch. Und Heru,
ihr werdet dafür bezahlen.
Und interessanterweise benutzt er das kaputte Handgerät, hat es ja gerade kaputt gegangen, weißt du, benutzt er dann, um dann den Ringtransporter zu aktivieren. Also, es ist irgendwie schwachsinnig. Ja, Teal'c aktiviert seinen Helm und auch geil. Ne? In dem Moment ist ja Teal'c derjenige, der dann sein Helm, man hätte ja auch annehmen können, dass SG-1 einfach da durchkommt und auf alles ballert.
Das dachte ich mir auch, ne? Ja, Glück gehabt, ne?
Da wäre Teal'c jetzt Bratsch gewesen. Und O'Neill will, dass ihn irgendjemand das erklärt, was hier passiert ist. Und Teal'c sagt, ja, lengthy tale. Und O'Neill dann, long story, Teal'c. Ich denke, hey, das ist doch... Warum wieder... Ich weiß es nicht. Carter erklärt das dann. Ja, gute Sache, Sir, dass sie sich daran erinnert haben, dass die Deflection Capability des Schildes proportional zu dem Amount, zu der Menge von kinetischer Energie ist, die da drauf gerichtet ist. Und hier, richtig. Und dann wendet er sich direkt zu Daniel. Hey, wir sollten hier raus. Und das Stargate wird hochgefahren. Wieder. Und dann, oh Gott, Apophis. Na, und dann versteckt man sich und Gate geht auf, Apophis kommt mit 5 Jafar rein und bestimmt auch wieder alles Azubis, finde, wir haben ja schon gelernt, der hat ja alles eigentlich verloren und er fehlt dann
Jafar, kill Amunet.
Und dann kommt Amunet auch an.
Ich höre dich nicht mehr.
Ja, die beiden treffen sich und wo ist denn das Kind, fragt er, und stolen by your enemy, Hero Uhr, sagt sie, vergib mir, mein Pharao, I failed you. Und obwohl Apophis irgendwie verärgert ist, berührt er sie sanft an der Wange. Und Apophis sagt dann auch irgendwie, hier, wir müssen hier auch wieder zurück. Come home with me, my queen. Interessanterweise in dem Moment sieht Amunet wohl auch, sie starrt irgendwie zu Daniel rüber, sagt aber nichts. Also scheinbar hat der Gua'uld in ihr noch nicht so die absolute Kontrolle. Ja, nachdem dann Apophis auch wieder durchs Gate abgehauen ist und wollen sie dann doch abhauen. Es gibt ja immer noch das Gua'uld-Schiff da oben drauf. Ja, Daniel, bist du in Ordnung? Ja, nee. Aber ich werde wieder in Ordnung kommen. Und ja, Tiak hat das auch irgendwie mitgekriegt, diese Blicke. Und sagt dann, ja, sie hat direkt zu uns geschaut, aber sie hat uns nicht verraten. Und ja, let's go home. Ja, travel home und Ende.
Hallo?
Ja, ist einfach weiter, mein Internet war plötzlich irgendwie weg. Oh nee,
okay, ich dachte schon, dein Laptop
ist abgeschmiert. Ist aber okay, ja. Weil du kannst einfach dann die Teamspeak-Variante nehmen, weil ich habe einfach drauf losgeredet, weil ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Okay, ja, wo sind wir? Ich bin jetzt verwirrt. Nochmal zum Schluss, kurze technische Probleme, aber zum Glück diesmal haben wir eine gute Soundqualität. Das entschädigt doch dafür, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn jeder seine eigene Tonspur richtig aufnimmt, ja, kann man da ja trotzdem genau einfach benutzen, aufeinander legen und dann einfach den...
Das sind ja nur die letzten 2 Minuten oder so, das ist nicht so schlimm. Was schlimmer wäre, tatsächlich, wenn es mitten irgendwo drin ist, weil dann musst du dich tot suchen. Genau, wir kommen zur Trivia, das hatten wir erwähnt, deshalb lasse ich es weg mit der Schauspielerin, die zu dem Zeitpunkt von Michael Shanks schwanger war. Genau, Tochter hat dann gehießen Tatjana. Hatte ich, glaube auch erwähnt, oder wenn nicht jetzt nochmal richtig, Tatjana, genau. Ja, Kasuf tritt zum ersten Mal wieder in Erscheinung, ne, zuletzt im Stargate-Film von 94. Das hattest du erwähnt mit Vancouver, ne, den UBC Robson Square. Ja, und es ist eben auch der erste Auftritt hier von Carmen Argenziano als Captain Carters Vater. Ja, dann gab es noch irgendwas mit Kasuf sagt, dass Shari schon länger hier als eine Saison bei ihm war. Und wenn man davon ausgeht, dass das Ebidonische Jahr aus 4 gleichen Jahreszeiten bestünde, und wenn man bedenkt, dass Apophis versucht, im Angriff auf die Erde 5 Monate da seitdem vergangen sind und dass Abidonierinnen menschlich sind, also eine 9-monatige Schwangerschaft haben, dann wurde Shari vor dem Angriff nach Hause gebracht, hatte ich gelesen. Ja, sie behielt ja die Erinnerungen von Amonet, ne? Das wirft auch Fragen auf, ob sie das Wissen dann irgendwie behalten könne oder sich da von Amonets Kontrolle irgendwann vollständig durch Willenskraft oder wie auch immer befreien könnte.
Ja.
Weiß man nicht. Genau, also vielleicht sieht man es noch irgendwie. Genau, das hatten wir ja auch mit Skaara, ne, mit Chlorell und so. Hat er ja fast da geschafft, den zu besiegen. Zeitweise jedenfalls, ne. Genau, das hatten wir auch. Das hatte Carter nämlich mal, das fand ich schön, dass das hier nochmal zu Bezug kam, erwähnt. Und zwar, wie was du eben die Szene hattest, dass O'Neill ja das Messer da durch dieses Handgerät von Hero-Uhr wirft. Da hatte Carter nämlich mal irgendwie bei der Nox-Folge war es erwähnt, wo sie da den Apophis da eine Falle stellen, die nach hinten losgeht. Genau, dass das irgendwie mit einem langsameren Geschossen der eiserne Kugel könne man da vielleicht durch das Schutzschild dringen. Ja, wie auch immer. Ne? Ja, genau. Ach so, was noch interessant ist, die Szene, in der Jack mit dem Reporter Selig da zusammentrifft, hat räumliche und auch visuell dialogische Bezüge zu Jim Garrison und Mr. X in JFK. Zu den Fehlern, ne, da ist eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben auch vieles schon vorweggenommen, was aber nicht schlimm ist, wenn es so reinpasst, ne? Genau, also tut mir leid zu hören, sagt hier wohl Jack dann, als es darum geht, hier mit Alteres Revier von Washington, wo Carter das sagt. Und genau, ach so, der Selig hat das ja aufgezeichnet mit Parabolmikrofon, wie auch immer, und dann wird aus dem tut mir leid, das zu hören, irgendwie mein Beileid. Also, ja, hat er vielleicht ein anderes Gespräch aufgezeichnet. Naja, kleine Ungereimtheit, aber das ist...
Interferenzen.
Genau, Rauschen und dann hört sich's anders an, ja. Genau, ja... Sharis Bauch, ach ja, da wird wieder irgendwas spekuliert, ja, Sharis Körper und Gewichtszunahme, größerer Bauch, ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das immer so als Fehler zu sehen ist, man weiß ja nie wie Gua'uld und Geburt, da ist doch eh alles anders, deshalb weiß ich nicht, ob man da immer so einen Fehler sehen kann. Das hattest du erwähnt, das fällt jetzt auch weg mit der Air Medal, ne, dass das eigentlich nur für Piloten war, hast du gesagt. Deshalb müssen wir da jetzt auch nicht drüber reden. Was ich noch gefunden hatte, achso, das ist auch weg, mit denen hatten wir ja auch Thors Hammer, ne, dass das nicht funktioniert, den Gua'uld da auszutreiben, sonst der wird einfach nur hinunter zu den Unas gebeamt, wobei da war ja nur einer, war das, oder? Man weiß gar nicht, ob da mehrere sind, oder? Man hatte nur den einen, glaube ich, gehabt.
Ja.
Was wir ja noch erfahren, dass es wohl ungewöhnlich ist bei den Gua'uld hier auf menschlich, in Anführungszeichen, sexuellem Wege da Nachkommen zu zeugen, ne, sondern eigentlich, dass es eher in Larven und Ausbrütungen, siehe Hathor, funktioniert. Genau, achso, jetzt kann ich ja nochmal näher drauf eingehen, das hatte ich vorher nicht so ganz parat. Carter erklärt ja zu Beginn, dass sie da 2 Jahre lang in Washington DC war, um das Stargate-Programm weiterzuentwickeln, zu verwirklichen. Ja, und da wird eben von mehreren Quellen halt die Frage aufgeworfen, wann das denn sein sollte, denn 2 Jahre unmittelbar vor ihrem Eintritt in das Stargate Center ist Wissenschaftler arbeiten 2 Jahre lang eben schon an der Entschlüsselung von dem Stargate, bevor Jackson es zum ersten Mal zum Laufen bringt, Stargate the Movie. Und nach der ersten Mission lebte er mehr als 1 Jahr lang auf Abydos, bevor SG-1 auch gegründet wurde. Und daher ist es wohl irgendwie anzunehmen, dass Carter zumindest in einem der beiden Jahre vor der ersten Aktivierung des Tores von dem Tor schon irgendwie wusste oder erfahren hat. Kleine Ungenauigkeit im Datumsbereich, aber das ist in allen Serien so. Ja, genau, das hattest du auch schon gesagt, mit dem Malp von Kasuf ist ja, kurios. Und Thomas, dein Zitat der Woche, ich bin gespannt, was hast du dir ausgesucht? Hast du überhaupt was?
Ja, es war wieder nicht so viel dabei, aber ich habe mir dann doch jetzt beim Durchackern der Folge noch eins rausgesucht, und zwar das Gespräch zwischen Selig und O'Neill an der Bar, wo O'Neill dann sagt, hey, why don't you have mine? I haven't touched it. Weißt du, mit dem Leertrinken. Ja. Also das war schon irgendwie lustig. Also es ist an für sich, das Zitat ist nicht das Lustige, sondern die Aktion drumherum. Genau. I haven't touched it, er trinkt's leer. Und
ja, das stimmt. Ich habe mir halt das Offensichtliche genommen, ne, hier. Es heißt O'Neill mit 2 L. Es gibt ja hier noch irgendwie so einen Colonel O'Neill mit nur 1 L, aber der hat überhaupt keinen Sinn für Humor. Ja, das Offensichtliche habe ich jetzt genommen. Aber war wirklich nicht allzu viel drin, ja. Zum Fazit würde ich sagen, fang du einfach mal an.
Ja, es war wieder mehr so ein Kammerspiel, ne? Also du hast dieses Hotel, du hast die auf Abydos halt eigentlich nur das Zelt und die Vorkammer. Das mag ich ja eh nicht so. Die Dialoge auf Abydos sind immer dieselben, bloß nur umgestellt in Worten. Also das ist fürchterlich. Und passiert ist auch irgendwie nichts, außer dass jetzt ein bisschen Fehlinformation in die Gegend gekommen ist, von wegen schwangere Gua'uld ziehen sich irgendwie zurück, damit der menschliche Wirt da irgendwie gebären kann, und man könnte auch das Wissen zurückgreifen. Und das wird, und vor allen Dingen auch diese 5-Minuten-Geburt theoretisch, und deswegen, oh Gott, wir haben ja noch ewig Zeit, der Gua'uld, es kommt. Also, und auch am Ende, dass dann plötzlich alle gleichzeitig da ankommen, ne? Der eine kommt mit dem Schiff, der andere kommt 5 Minuten später durchs Gate, weißt du, und alle zu dem Zeitpunkt, wo dann eigentlich dieses Kind, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Wochen unterwegs sein müsste, wenn man den Anfang nimmt, also das ist fürchterlich. Also ein deutlicher Daumen nach unten. Also es bringt auch insgesamt nichts vorwärts, ne? Also das Einzige, was wir jetzt wirklich mitnehmen für die nächsten Folge, ist, Carters Vater hat Krebs. Mhm. Das ist das einzig Wichtige aus der Folge. Der Rest ist, ich glaube, der Sohnemann taucht auch nicht wirklich nochmal groß auf. Tut er?
Ich glaube schon, ja.
Aber dann deutlich
später. Harsisis oder so, ne? Ja, dieser.
Ja, aber deutlich später, aber das hat jetzt auch nicht unmittelbar,
hast du recht, Impact. Könnte man vergessen.
Na, also von wegen, ja, Daniel hat Charé gefunden, Charé aber wieder verloren, also das hat insgesamt, bis auf Jacobs Krebserkrankung, hat das den insgesamten Story-Arc überhaupt nicht weitergebracht, also null.
Okay, ja, erstmal zu den Kritikpunkten, also ich fand das ein bisschen zu überfrachtet, die Folge, also ne, hier Carter, Vater plus Krebs, Side-Story, O'Neill und Reporter, Charé Kasuf treffen O'Neill, Daniel geboren. Nicht O'Neill, Herr Aprofis kehren zurück. Also das war ein bisschen viel für 42, irgendwas Minuten. Ja, und also hätte man auch die Themen vielleicht in 2 oder 3 Folgen unterbringen können. Aber, und dann vielleicht auch ein bisschen Dialoge noch feilen können, ja. Die Charie-Daniel-Gefühlsduselei war mir ein bisschen zu viel drüber. Also die Dialoge hat mich jetzt gar nicht so gestört. Jetzt im Nachhinein vielleicht doch mehr, aber das war mir irgendwie zu gewollt, kann man vielleicht sagen, weiß ich nicht, ist halt so, ja, ist nur mein Empfinden da in den Szenen. Da hat mir diese Sache ohne so zu viel Tamtam mit Sam und ihrem Vater besser gefallen, war für mich einfach glaubwürdiger, wie es geschauspielert wurde, ja. Ja, positiv fand ich, dass die alte Handlungsstränge nochmal weitergeführt wurden, also vielleicht bahnt sich ein Kampf oder eine noch erweiterte größere Rivalität zwischen Herr und der Aprofis an, interessanter Aspekt, und ja, hat Kinsey jetzt irgendwie noch den Journalisten überfahren, in Klammern lassen, oder wie geht's da weiter? Was ist da los? Hat das mit dem NRD zu tun oder Area 51? Keine Ahnung. Die Politik-Sache, den Aspekt fand ich cool, obwohl es natürlich auch nur eine Side-Story war. Was ich auch interessant dabei fand, dass eben O'Neill und Carter mal, also ist es auch noch nicht so oft gewesen, außer in dieser Paralleluniversum-Story, dass die da halt auch mal so auf der Erde, so außerhalb vom Stargate Center, auf Politiker oder Militärs oder andere noch so treffen und da interagieren. Ist jetzt auch noch nicht so häufig gewesen. Also mir hat Ja, die Aspekte haben mir gut gefallen, manches nicht, aber ja, trotzdem hat es mir besser als die letzte Folge, ne, gefallen, was in dem Fall Family war. Ich sag mal leichter Daumen nach oben, also sind wir etwas anderer Meinung, aber ist ja auch nicht schlimm, ne. Ja, vielleicht dann als Ausblick noch, was hatten wir? Ich glaube, die nächste Folge war irgendwas, ja, die heißt im Englischen Bane. Ich weiß nicht, was das genau jetzt in der Übersetzung wäre. Grob, was ist Bane? B-A-N-E.
So. Ja, 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 ist das nicht?
Weiß ich gar nicht. Ich hatte es vorhin nachgeguckt, aber ich habe es natürlich jetzt wieder vergessen.
Ach so, ja, ja, natürlich. Fluch.
Fluch, ah ja, genau. Ja, das hat man dann im Deutschen in folgenden Titel gepresst, Insekten des Todes. Da habe ich auch nicht mehr so die Erinnerung, ehrlicherweise, an diese Folge. Ich weiß nur, die sahen ganz komisch und sehr dick. Und also es waren wirklich dicke Insekten irgendwie aus. War da irgendwas mit Tierk? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Also wir müssen mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall, ja, sieht man schon am Titel irgendwelche krassen Insekten, die irgendwas machen und ja, vielleicht nicht so freundlich sind. Wer weiß, ne? Dann haben wir es geschafft, Thomas, oder?
Dann sind wir wohl durch. Ja, mal gucken. Also vermutlich wird die nächste Folge besser als diese. Aber
naja. Weiß man nicht.
Na gut, liebe Zuhörer, bewertet uns, hinterlasst uns Feedback. Na, wie fandet ihr die Folge?
Genau, teilt uns gerne mit, was euch nicht gefällt, aber auch was euch gefällt, dass wir da so immer mal schauen können. Vielleicht, was wir noch verbessern oder ändern können. Genau, aber das schafft man auch nur, wenn ihr da ein bisschen Feedback in der Richtung gebt, ne? Ist dann natürlich klar, aber...
Ja. Wobei, wir haben, ich habe gerade zur Bewertung aufgerufen, ne? Also ich habe natürlich das wieder 5 Sterne bewertet.
Natürlich,
also,
ja.
Das, also alles andere.
Ja, genau. Also könnt ihr euch gerne bei Apple Podcasts und wo man uns noch bewerten kann, austoben. Bei Spotify geht es, glaube ich, nicht oder ist mir nicht bekannt. Oder aber es gibt da ja noch eure Podcast-Apps, wo man vielleicht auch noch 5 Sterne bewerten kann oder was Nettes schreiben. Macht das gerne. Social Media haben wir natürlich auch für euch. Und ja, dann empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns fleißig. Bis demnächst wieder in 2 Wochen. Macht's gut.
Jo, bis dann. Ciao.